Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Elias Emken.
Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
Beton das mal so und so. Ey, sag ich, nein, du weißt schon, dass ich Grimme-Preisträger bin.
Hast du rausgehauen, ja?
Ja, schön.
Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
Ich betone das so, wie ich das für richtig halte.
Doch, wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
So, jetzt brauche ich mal ein bisschen Soundcheck von dir, Charles.
Ja.
Sag doch mal was.
Was soll ich sagen? Ja, man, so sieht's aus. Jetzt während bei diesem geilen Wetter hier drin
sitzen. Würdest du lieber rausgehen?
Nein, alles gut. Alles wunderbar. Sehr schön.
Ja, schön. Ja. Also, jetzt hast du dir schon dreisterweise eingeschenkt.
Ja, das war unverschämt.
Du warst zu schnell. So, ich habe dir einen Rosé mitgebracht. Ah. Ich kannte den nicht, Törle, aber ich habe den tatsächlich, weil wir haben ja noch einmal verschoben.
Ja.
Und ich hatte den schon und habe ich ihn selber aufgemacht. Und ich fand den ganz gut.
Sehr gut.
Also das heißt, ich würde den
Wo hast du den geholt, dass ich das weiß?
Falls na, bei Karstadt unten. Ich bin immer bei Karstadt unten in der Feinkostabteilung.
Schön. Wir müssen ihn natürlich noch kalt stellen gleich wieder.
Möchtest du?
Ja, müssen wir auf jeden Fall ins Eisfach noch.
Ja, alles klar, dann flitze ich nochmal los.
Ich warte auf dich.
Der denkt, okay.
Soll ich euch
erzähl doch was Schönes.
Ja, Mensch. Mensch, um diese Uhrzeit saufen, das ist ja fast jugendgemäßig, ne? Also... Ich glaube, der hat auch nachmittags um 4 angefangen, auch wenn er Vorstellung hatte. Hatte dann einen guten Pegel. Na gut. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, was er mir für Fragen stellt. Der Elias. Mal sehen.
Mal sehen.
Mal schauen.
Das ist Charles Rettinghaus. Charles ist Schauspieler und Synchronsprecher. Die meisten kennen ihn als feste Stimme von Jean-Claude Van Damme, Robert Downey Jr., oder Jamie Foxx. Und die Trekkies unter euch haben ihn natürlich im Ohr als die Stimme von Jordi LaForge. Aber eigentlich hat er sie alle mal gehabt. John Cusack, Javier Bardem, Jet Li, Benicio del Toro, Tim Robbins, Stephen Baldwin und. Aber seit einigen Jahren spielt er auch wieder vermehrt vor der Kamera. Zum Beispiel in der Serie Pastewka als Fahrlehrer oder zuletzt in der Funkserie Offscreen als er selbst. Und lange bevor das mit dem Synchronisieren des Actionstars Van Damme losging, ist auch Charles, wie wohl viele halbstarke Martial-Arts-Fans, nach Bruce Lee-Film aus dem Kino gekommen und musste zuvor gesehene Kicks und Moves erst einmal gründlich nachempfinden. Halbe U-Bahn-Station kaputt trampeln inklusive.
Charles, schön, dass du hier bist.
Komm. Dankeschön, ja, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du es geschafft hast.
Danke Prost. Für den Rosé. Ich liebe Rosé. Bei dem Wetter, heute sind 25 Grad. Der ist wirklich gut.
Prickelt auch, oder?
Weißt du, der hat leicht mussieren. Und das ist wunderbar bei dem Wetter.
Leicht?
Mussierend.
Der du mussiert. Meinst, wenn das noch
genau.
Prickelt.
Wie du sagst, prickeln, ja. Mussieren, sagt man ja, der ist wirklich ein guter, muss ich mir gleich mal merken, aufschreiben.
Ja.
Guter Rosé.
Finde ich auch sehr gut. Ich weiß gar nicht, aber trinkst du schon lange Rosé? Weil ich hatte das Gefühl, lange in Deutschland hast du hier nur Lieblichen dann bekommen.
Ja, das stimmt.
Und so wie in Italien oder so.
Der Meine Eltern haben immer Lieblichen getrunken, also die Generation so süßen Wein aus der Boxbeutelflasche.
Ja.
Ich trinke gern Rosé. Im Sommer trinke ich fast nur Rosé. Okay. Und der muss eiskalt sein. Und das stört mich oft in Restaurants. Dann kommen die so und dann machen, sage ich, du, der ist nicht kalt. Oh, riecht kalt. Kommt das? Ja, aber sage ich, der Kühlschrank, weiß nicht, auf den
ständig auf und zu, ne? Genau. Und so.
Keine Ahnung, sage ich. Der muss eiskalt sein. Ich bin dann auch so dreist, auch wenn es ein teurer Wein ist oder ein teurerer Wein. Ich hau mir der Eiswürfel rein. Das finde ich natürlich immer unmöglich. Und dann sage ich, du, da müsst ihr einen kälter machen. Und es gibt aber so ein paar Läden, wo er dann wirklich eiskalt ist. Und der muss auch kalt sein. Wie ein Bier. Ein Bier muss eiskalt sein.
Doch, finde ich auch. Ja? Gehe ich mit. Und jetzt bei den Temperaturen auf jeden Fall sowieso. Ah, doch, das schmeckt gut.
Mhm.
Nehme ich.
Sehr schön.
Charles, wir springen einfach rein.
Mhm.
Du machst ja sehr viel. Und du wolltest schon so viel vorwegnehmen in unserem kurzen 5 Minuten, die wir hier vorhatten. Ich würde sagen, wir springen einfach rein mit Jean-Claude Van Damme.
Jean-Claude Van Damme.
Weil ich glaube, nicht nur ich verbinde dich ganz stark mit ihm, aber ich auf jeden Fall auch, weil ich muss sagen, indirekt war ich dann auch von dir ein Fan.
Mhm.
Also als, weiß nicht, 12-, 13-Jähriger, 14-Jähriger fand ich das sau cool. 36.
Ja, naja.
Und ich war aber in meiner Clique quasi da gar nicht in der Mehrheit. Die fanden das eher albern, weil ich meine, er war ja auch schon so, dass er in Türkis und rosa Leggings in den Ballettstudios, würde ich gerade sagen, rumlief. Und Und vielleicht ist nicht true war, aber es war mir egal, weil ich war einfach generell Martial Arts Fan. Mhm. Und habe einfach alles geguckt, was in diese Richtung ging. Mhm. So. Und ja, und du hast gerade selber gesagt, bei Bloodsport selber hast du ihn noch nicht gesprochen.
Ich habe ihn bei Bloodsport nicht gesprochen. Ich war natürlich auch ein Van Damme-Fan. Ich war, also natürlich, ich bin älter, ich bin ja nun 36, ich bin fast 20 Jahre älter als du. Ich fand Van Damme auch gut, die Filme. Und dann hatte ich das Glück, 91, ich habe 86 mit Synchron angefangen. Mhm. Da bin ich nach Berlin gekommen und habe angefangen zu synchronisieren aus Hamburg. Und dann hat mich Ronald Nitschke, der Kollege, der auch Tommy Lee Jones spricht zum Beispiel, synchronisiert, der hat mich besetzt. Weil vorher waren Leute drauf, Helmut Krauss zum Beispiel, Hubertus Bengsch. Es waren immer eigentlich etwas zu alte und zu schwere.
Ich kann sagen, schwer vorstellbar. Weil
früher war das so, der Gedanke immer oft beim Synchron, na gut, das ist ein Kämpfer, der braucht eine schwere Stimme. Ne? Der braucht so,
okay.
Und dann hat Ronald gesagt, du, der Typ, der ist so alt wie Charles zum Beispiel. Ja. Sollten wir darauf besetzen, weil das passt besser. Und dann habe ich den 91 auch bekommen und muss sagen, toi, 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 außer in zwei Filmen, die in Hamburg synchronisiert wurden, habe ich ihn immer synchronisiert. Mhm. Und ich muss auch dazu sagen, Jean-Claude Van Damme hat ja auch mich geprägt, meine Karriere auch geprägt, muss man ganz klar sagen, weil eindeutig meine Karriere geprägt in dem Sinne, dass erstmal ich durch Jean-Claude Van Damme meine Stimme mega bekannt wurde, also die wurde da wirklich dann auch immer präsenter. Vorher war Geordi LaForge von der Enterprise. Mhm. Geordi wieder mit dem Visor.
Ja.
Damit fing es an, dass so die Star Trek-Gemeinde sagte, okay, die Stimme von Geordi ist Charles Rettinghaus. Damals hatten wir noch nicht so Internet, da ging es ja nicht so schnell wie heute.
Ja.
Und Van Damme hat mich einfach wirklich sehr populär gemacht, hat mich sehr, sehr, sehr gut verdienen lassen. Eine Zeit lang auch mit Werbung, weil natürlich die
wollten
die Stimme
schon,
von Van Damme. Ja, genau. Ach ja, Van Damme Stimme wollen wir für die Werbung und. Und heute beim Drehen, ich drehe ja nun seit 8 Jahren ganz gut für meine Verhältnisse. Und ich habe ja gerade eine Serie gedreht, Offscreen heißt die.
Ja.
Da spiele ich mich selber. Ich spiele Charles Rettinghaus, die deutsche Stimme von Jean-Claude Van Damme, die ein Fitness, also ich habe ein Fitnesscenter. Alle drumherum spielen sich selber, alle Schauspieler.
Ja.
Und da kommen so die Promis in meinem Fitnesscenter. Und ich lasse sie auch mal umsonst trainieren und sage, du, dann mach mal ein bisschen Posting hier, ne, auf deinem Instagram-Account. Und das ist das Backup für mich, dieses Fitnesscenter. Falls meine Jungs, Jamie Foxx, Robert Downey und Jean-Claude Van Damme, die koksen, sage ich auch irgendwann da in der Serie, die ficken, die koksen, die fressen, irgendwann fallen die tot um. Und was ist dann?
Mhm.
Hey, da habe ich mein Fitnesscenter, weißt du?
Das und läuft dann.
Diese noch. Serie, muss man ganz klar sagen, diese Rolle baut auf meine Jean-Claude Van Damme-Synchronisation. Ja. Auf, weil ich eben Jean-Claude Van Damme's Stimme bin.
Okay, und aber hat dich das damals auch inspiriert? Also hast du, weil ich, als ich das geguckt habe, diese Martial Arts Filme, dann danach bin ich raus im Wald und habe auch eine Stunde erstmal die Fights und die Tritte geübt.
Ähnlich wie du das gemacht hast, habe ich das damals mit Bruce Lee gemacht.
Genau, habe ich natürlich auch geguckt.
Wir sind aus dem Kino raus beim Bruce Lee Film und haben erstmal die halbe U-Bahn-Station kaputt getrampelt. Mit irgendwelchen, ich war ein schlimmer Bursche mit 14, 15, haben dann Scheiben eingetreten und haben uns Schakos gebaut, weißt du.
Auf jeden Fall.
Und schön gemacht.
Auch hart gefährlich, genau. Wenn sie sich lösen.
Und ich habe tatsächlich, als ich Van Damme angefangen habe zu synchronisieren, Kickboxen.
Hast gemacht. Du dann angefangen?
Ja. Ich habe das 3-4 Jahre gemacht.
Geil.
Ich habe immer so für mich, ne?
Ja.
So, hatte ich einen geilen Trainer, der Rainer. Und dann habe ich auch, kam natürlich nicht daran, was der macht. Man muss ja auch ganz klar sagen, Jean-Claude Van Damme, wenn man so sagt, ja, Jean-Claude Van Damme mit seiner Hose und das. Der Mann ist nach Amerika gegangen mit seinem belgischen Akzent und hat es geschafft, dort ein Star zu werden.
Ja.
Vor solchen Leuten ziehe ich den Hut. Ob das Schwarzenegger ist, Stallone ist oder er ist, die sind einfach, die wollten das und die haben es geschafft.
Ja. Und es war ja auch einfach diese Ära dieser Action-Helden der 90er-Jahre-Filme.
Genau. Die sind ja nicht als gute Schauspieler darüber gegangen. Oder der Stallone war ja schon da. Stallone war ja kein jetzt überragender Schauspieler. Ich finde ihn heute sehr, sehr geil. Aber in der Rolle von Rocky, genau, war er einfach gut, weil das war er.
Ja, genau.
Er hat diese Rolle für sich geschrieben. Ja. Aber das muss man ja auch erstmal bringen, dass man das so geil spielt, dann eben, dass es auch stimmt. Ne?
Ja.
Aber es gab danach immer so ein paar Sachen, wo ich sage, naja, gut, Aber er hat, finde ich, eine gute Kurve gekriegt. Auch Schwarzenegger hat eine gute Kurve gekriegt mit der Comedy-Geschichte. Ne? Genau, das auch. Aber auch als komödiantischer Schauspieler.
Ja.
Und Van Damme hat jetzt auch die Kurve gekriegt.
Ich wollte gerade sagen, weil das ist ja, du bist ja jetzt noch, du hast ihn ja jetzt wieder noch. Er ist ja aktiv.
Genau.
Also erstmal hat er ja 2008 schon den JVCD gemacht, wo er sich selber ausspielt als eigentlich Schauspieler, der aber in so einer echten Situation gar nicht so der Held ist.
Genau.
Und jetzt kommt die Amazon-Serie, diese 6 Folgen. Genau, ich habe die ersten 2 geguckt, weil ich wissen wollte, worum es da geht.
Sie geht leider nicht weiter.
Ja,
ist angestellt wieder Amazon, weil das ist natürlich auch, guck mal, die Leute, die ihn gut finden, lieben, das ist deine Generation.
Ja.
Und das sind auch nicht jetzt alle, ne?
Sind nicht mehr so viele.
Genau. Er ist zwar auf Facebook sehr aktiv, das sehe ich ja immer. Okay. Er hat gute, viele Follower und wenn er was postet, dann jubeln sie auch alle. Also er hat seine Fangemeinde. Und ich finde, was du sagst, JCVD war für mich, wo ich dachte, Alter, du bist ein guter Schauspieler.
Ja, da könnte eigentlich was gehen noch, ne?
Bleib in der Ecke drin, geh weiter diesen Weg und dann wird's was. Dann fing er wieder an, irgendwelche komischen Action-Sachen zu machen. Da ist er raus, muss man ganz klar sagen. Das ist vorbei. Aber das hat er auch jetzt begriffen. Und die Amazon-Serie sagt ich wieder, man, du bist gut. Der ist gut. Es gab eine Zeit lang, wo ich dachte, ich sage mal so, ich würde nie öffentlich sagen, was ist denn das für ein Scheiß, was der da macht. Der ernährt mich ja. Selbst wenn er Scheiße dreht, ernährt er mich. Und ich muss es erstmal besser machen. Das kommt erschwerend hinzu. Es gibt ja Kollegen, die sagen, oh Gott, was spielt denn der da, ja? Den ich da gerade zum Morgen sehen muss, dann der Ja-Man. Spiel du erstmal. Mal sehen, ob das besser ist, ne? Wissen wir ja nicht. Und deswegen sage ich immer dankbar nur, ich habe mir eine Zeit lang ein bisschen Sorgen gemacht, dachte ich so, Scheiße. Also wenn es darum ging, in Interviews auch, fragen mich die Leute, dann wissen sie, was ich mache. Jamie Foxx, geiler Schauspieler. Robert Downey Jr., geiler Schauspieler.
Geiler Schauspieler.
Und dann kam Van Damme. Naja, da war es dann schwer zu sagen, geiler Schauspieler. Ne?
Ja.
Actionstar, habe ich dann mal gesagt. Aber
und dafür kann man ihn respektieren. Nische,
genau. Verdammt. Und dafür muss man ihn respektieren. Ah. Und ich sowieso, weil er mich bereichert und weil er mir eine Menge gegeben hat. Ne?
Ja, das fällt mir gerade nur ein. In der Frankfurter Allgemeine, ein Artikel von dem Axel Weidemann, der diese Amazon-Serie beschreibt, schrieb dann irgendwie, er schwankt dabei zwischen Selbstironie und Denkmalschutz. So, weil es ist ja offensichtlich genau, wie du sagst, es ist ja nicht leicht, quasi ein Star gewesen zu sein und heutzutage trotzdem zu merken, naja gut, das war jetzt vielleicht nicht die hohe Schauspielkunst, aber darum ging es ja auch nicht. Ja,
genau.
Und er ist aber jetzt nicht mehr gefragt oder seine Zeit ist vorbei, aber er will trotzdem irgendwie, also hat das Bedürfnis vielleicht trotzdem weiter irgendwie präsent zu sein.
Naja,
und
klar.
Auch natürlich Kohle wird sicherlich auch ein Grund sein. Noch irgendwas machen zu wollen.
Und das war ja auch, konntest du ja nachlesen, in der Zeit dazwischen, zwischen JCVD und dann davor, hat viel Geld verloren durch falsche Freunde. Und es gab auch eine Zeit, da habe ich irgendwo gerade gelesen, wo er echt teilweise auch nicht mehr wusste, wo er jetzt pennen soll, ja, weil er nicht so richtig was hatte. Also er hat sich ganz schön runtergehört.
Aber jetzt in den letzten zehn
Jahren.
Okay,
seit
krass.
5 Jahren, 6 Jahren läuft es wieder. Er war 6-mal verheiratet, glaube ich. Jetzt hat er wieder die erste Frau geheiratet, glaube ich.
Doch, du weißt ja erstaunlich gut Bescheid.
Na gut, er ist mein Buddy, sage ich mal.
Okay.
Und ich lese natürlich ein, was die so machen dann auch. Und er hat es auch gesagt mit den Drogen, deswegen ist es kein Geheimnis. Er war einfach nur auf Droge. Ne? Er hat gekokst und was weiß ich zu sich genommen. Und das hat ihn ziemlich runtergezogen. Und er dachte eben, und er hat hochgepokert. Was ihm dann das Genick gebrochen hat, war dann tatsächlich ein Film, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher es war, ein ganz großes Ding, da sollte er spielen. Und dann hat er gesagt, nee, er will nur das an Kohle und sonst macht er es nicht. Und dann haben sie gesagt, no. Und das war eigentlich sein Genickbruch erstmal. Weil in Amerika, in Hollywood gibt es Gesetze. Und du solltest nicht zu weit gehen. Ne? Weil er gehört hatte, ja, der kriegt das, ja, dann kriege ich aber das. Weil ich bin der Megastar. Ne? Der ist ja nun nicht so, aber das war auch ein Star. Das habe ich gelesen.
Okay.
Und ich glaube, aber der Sache ist er sich heute sehr bewusst. Und ich glaube, dass er da viel bescheidener angeht mittlerweile.
The Muscles of Brussels.
Ja, Muscles of Brussels.
Ja, geil.
Und er ist alt geworden, ne? Ich meine, ich habe ja die Bilder gesehen jetzt bei der Amazon-Serie. Er ist sehr, ich meine, ich werde ja erst 2 Jahre älter als ich, glaube ich, oder 3. Aber er hat natürlich, du siehst, was er so erlebt hat, ne? Gekämpft.
Stimmt schon.
Gesoffen bestimmt auch.
Und es wird auch in dem Artikel beschrieben, er hat nichts geschenkt bekommen.
Nee.
Also auch sowohl seine Hollywood-Startkarriere, als auch jetzt eben, wie er damit umgeht, quasi, dass er sich selbst auf die Schippe nimmt und seinen Action-Helden-Figuren-Status.
Ja.
So, ne?
Ja.
Und auch das fällt ihm nicht ganz leicht, auch das muss er sich erarbeiten, hat so war die Aussage in dem Artikel, wo ich dachte, ja, stimmt, das ist, man muss sein Ego so ein bisschen.
Du, es ist auch nicht einfach, glaube ich, wenn du so weit oben warst, und das war er, ja, und dir jeder in den Arsch pustet, alles, was du willst, und alle um dich rum sagen nur, ey, Jean-Claude, komm hier. Und alle, bum, bum, bum. Dann ist es auch schwer, das irgendwie zu verkraften. Und wenn es dann bergab geht irgendwann, dann ist es noch viel schwerer. Ich habe viele Leute auch hier in Deutschland gesehen, die wirklich sehr erfolgreich waren, Schauspieler, die heute froh wären. Früher haben sie die Nase gerümpft wegen Synchron.
Mhm.
Die heute froh wären, wenn sie synchronisieren könnten, um Geld zu verdienen. Ja?
Mhm.
Deswegen, ich sage mal, als Schauspieler willst du immer, ich bin das mal geworden, es wäre gelogen, wenn ich nicht sagen würde, ich habe mal angefangen und gesagt, ey, ich will Star werden. Das sagt jeder Schauspieler. Geltungsbedürfnis. Fast jeder Schauspieler. Ja. Denke ich mal. Es gibt ein paar, die sagen, nee, das ist mehr, will ich gar nicht.
Ja, sie wollen das für die Kunst.
Vielleicht ist es auch so.
Ja, kann auch sein, aber ja, ist es klar, aber irgendeine Eitelkeit.
Aber ich sage, 80% würde ich sagen, wir wollen.
Größenwahn steckt da schon drin.
Und das, ich habe mir gesagt, ich will nach Hollywood, ich will ein großer Star werden. Und ich habe das nicht geschafft, nach Hollywood zu kommen. Mein Englisch ist auch viel zu beschissen. Aber ich habe es wenigstens geschafft, Hollywood-Stars zu synchronisieren.
Ja, voll geil. Ja?
Deswegen sage also ich, jeden. Das ist schon mal ein, doch ein Teil des Ziels habe ich erreicht.
Ja.
Und ich bin froh, klar, auch mit der Dreherei jetzt. Wenn
wollte ich gerade sagen, du drehst ja jetzt auch.
Ich freue mich auch, wenn Leute so mich anschreiben und sagen, Mensch, cool, die Rolle und super gespielt. Aber wir haben schon auch ein Privileg im Synchron. Denn wenn du ein richtiger, bekannter Schauspieler bist und rausgehst, ich weiß von meinem Freund Wolfgang Baro als Beispiel, Dr. Gerner in Gute Zeiten, viele Leute sagen, gucke ich nicht die Scheiße. Ich sage immer, macht erstmal sowas, jeden Tag da so viel Text ablassen. Ne? Mhm. Ich meine, wenn Moritz Bleibtreu in der Soap ist, wird er auch nicht mehr so glänzen wie in seinem Kinofilm, wo er 3 Minuten am Tag dreht. Die drehen 45 Minuten am Tag. Deswegen ist das immer so eine Sache, wo ich sage, ich habe das mal gemacht, auch bei einer anderen Soap, 3 Monate, das ist ein harter Job. Aber wenn der auf die Straße geht, wenn ich mit dem spazieren gehe, an der Ostsee zum Beispiel am Strand, ist das ein Spießrutenlauf. Weil ihn kennt jeder. Mhm. Auch wenn viele sagen, ich gucke die Scheiße nicht. Ihn kennt jeder.
Trotzdem, klar.
Weißt du? Ja. Und dann immer, ja, und ja, ein Foto und dann ist er am Essen. Kann ich mal Autogramm? Ich sage, man muss nett sein zu seinen Fans. Aber natürlich, wenn alle 2 Minuten einer ankommt, das ist schwierig. Ne? Mhm. Das ist schwierig.
Das geht dir jetzt noch nicht so.
Nein, es gibt vereinzelt mal. Also tatsächlich, ich habe das schon ganz oft in Interviews gesagt, mit meiner Stimme. Ich glaube, es hat natürlich auch was mit dem Alter zu tun. Die Stimme setzt sich mehr, sie wird prägnanter. Und ich habe ja 30 Jahre lang wirklich alles rauf und runter synchronisiert. Also meine Stimme ist jeden Tag irgendwo zu hören. Ja. Auf irgendeinem Sender.
Du bist auch sehr präsent, was Werbung angeht.
Wirst du mich hören.
Ja, auch
Moment,
viel.
Jetzt im Moment nicht mehr so viel wie in den letzten Jahren. Aber meine Stimme wirst du irgendwann am Tage mal irgendwo hören.
Ja.
Und das ist eben das, auch wenn ich irgendwo mal bin, im Taxi oder im Restaurant und ich bestelle was und die gucken mich nicht an. Also immer, wenn sie mich nicht angucken.
Ja, genau. Das
dann sagen die so. Im Moment, wir sind doch eine Synchronstimme. Letztens beim Italiener in Hamburg. Ich bestelle eine Pizza, bla bla bla. Ey Mann, du bist Van Damme. Da sag ich, hat dir einer erzählt dir, ne? No, ich bin Van Damme-Fan, Alter. Ich höre, dass du Van Damme bist. Da sag ich, da hast du mal ein gutes Gehör. Alter, Van Damme hat nur eine Stimme, deine. Das war natürlich. Und er dann, geil. Hey, hier sitzt Van Damme. Und die alle so, ja, ja.
Schön. Und wie gehst du damit um?
Das ist alles süß. Dann, ja, ich freue mich natürlich eigentlich, auch. Ja. Es wäre doch gelogen, wenn ich sagen würde, ich freue mich nicht darüber. Das sind Komplimente. Und wenn du an der, ich finde, nur an der Stimme erkannt zu werden, ist ja ein sehr großes Kompliment.
Ja.
Wenn man spielt und dein Gesicht bekannt ist, okay, dann weiß man, ey, guck mal, ist doch der und der. Ja. Aber nur an der Stimme, das ist, ja, das freut mich, das freut mich.
Total. Aber du hast es selber schon gesagt, neben Jean-Claude Van Damme hast du Robert Downey Jr., machst die Sherlock-Holmes-Geschichte jetzt zuletzt, Jamie Foxx, Django Unchained hast du gemacht, den habe ich tatsächlich nur in Omo geguckt.
Wenn also, das heißt, du kannst aber auch gut Englisch, weil da ist so viel Slang drin.
Ja, aber gerade das ist so geil.
Ja, ja. Aber du verstehst es.
Ja, weil das Interesse so groß ist. Also wenn das Südstaaten-Ding an losgeht.
Da sage ich auch immer, wenn das Leute verstehen. Aber weißt du, es gibt so viel. Gerade hatte ich wieder so eine Geschichte auf Facebook. Da schrieb ein Regisseur, den ich sehr schätze, Geschonek, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ein deutscher Regisseur, ein guter, ein wirklich guter Regisseur. Macht tolle Filme, würde gerne mal unter seiner Regie arbeiten. Der wird mich aber nicht besetzen, weil ich Synchronsprecher bin.
Ach, ist das so ein No-Go?
Naja, der sagt in einem Interview in New York jetzt gerade, wo er seinen Film vorgestellt hat, aus Deutschland, der natürlich dort nicht synchronisiert wird, sondern untertitelt. Ja, er würde sich wünschen in Deutschland, dass weniger synchronisiert wird. Mhm. Weil es wird ja so viel verfälscht im Synchron und bla bla bla. Dazu muss man wissen, Geschonek ist ein Kind des Ostens. Der ist also im Osten aufgewachsen. Der bis vor 25 Jahren wusste der gar nicht, wie man auf Englisch Hello schreibt, höchstwahrscheinlich. Also ich bezweifle, dass er ein Beispiel Django diesen Film verstehen würde. Im Slang und alles. Du bist ein junger Mensch, du sprichst gut Englisch scheinbar, sonst würdest du das ja auch nicht verstehen.
Ja.
Ne?
Ja, also das meiste verstehe ich. Oder beziehungsweise ich spule auch gerne zurück, weil ich es genau wissen will oder so. Wenn man DVD guckt jetzt.
Und dann sage ich, man, ey, erstmal, du kommst aus dem Osten, wo ihr Russisch als Zweitsprache hattet und nicht Englisch. Und das nächste ist, deine ganzen Ossi-Kollegen, also alle, ich sag mal alle, 100%. Und ich habe viele Ossi-Freunde und Freunde. Ja. Die werden doch aufgeschmissen im Kino. Die können doch fast, als die Mauer aufging, das war für uns ein Segen im Synchron, ein Segen. Es kam noch mal eine ganze Millionenschwemme von Menschen, die kein Englisch konnten. Das heißt,
aber auch gute Schauspieler sind ja auch.
Ja, gute Schauspieler, keine Frage. Synchron. Also, unser Job ist gesichert. Und dieses Ganze, wenn ich das immer sehe, dieses Bashen mit, ja, scheiß Synchron. Hey, es gibt gute Synchronisationen.
Total.
Es gibt mittelmäßige Synchronisationen. Und es gibt ganz beschissene Synchronisationen. Und beim Drehen gibt es gute Filme, Scheißfilme, mittelmäßige Filme. Und das nächste ist, bei ihm habe ich dann auch geschrieben, bei Facebook, ganz nett. Man, deine Filme, die du hier drehst, werden subventioniert aus dem Topf, wo das Geld drin ist, aus den Filmen, die hier gut laufen. Millionen, das Geld, was hier auch aus Amerika, die Filme, die hier synchronisiert sind und gut laufen, das wird in einen Topf geschmissen, das Geld vom Kinoanteil. Und daraus werden Subventionen bezahlt für diese deutschen Filme. Sag ich, du solltest froh sein oder sie sollten froh sein.
Dass das ist echt geschrieben. Ja, schön,
ganz nett. Sie sollten froh sein, dass wir so viel synchronisieren, weil sie können dadurch ihre Filme drehen.
Ja. Hat er reagiert?
Ja, er persönlich nicht, aber es ging richtig rum. Es wurde tausendmal geteilt, sag ich mal, oder wie oft geteilt.
Okay.
Und, ja, super. Weil ich finde es echt, das ist ein Berufszweig des Schauspielers. Und das sage ich jetzt mal ganz klar auch, würde ich auch sagen, wenn ich mal einen Preis kriege, ich hoffe, ich kriege mal einen Preis. Da würde ich auch sagen, Leute, das, was ich hier erreicht habe, ist nur ein Ergebnis meines Synchronisierens über 30 Jahre. Synchron ist ein Zweig des Schauspielers. Genau wie Hörbücher lesen, Hörspiele, Theaterspielen, Drehen, ist Synchron auch ein Zweig der Schauspielerei.
Absolut, keine Frage.
Und das ernährt uns und mich. Was wäre es Ihnen lieber, wenn ich Hartz-IV-Empfänger wäre? Dann würde ich sagen, dieses Arschloch lebt auf meine Kosten und macht Hartz-IV. Sollen Sie auch froh sein, wenn ich Synchron mache? Und dass Sie das endlich mal akzeptieren. In Frankreich, Italien, Spanien wird synchronisiert.
Ja.
Und hier ist es immer so, ja, Synchron.
Ja, ja, aber ich glaube, da gibt es auch einfach verschiedene Lager, weil ich habe schon das Gefühl, es gab eine sehr große Tradition im Synchron und das also auch eine sehr hohen Anspruch und auch eine Qualität und eine Wertschätzung. Durchaus. Also mehr auch als gerade dieses Lippensynchrone und Perfektionierte auf den Mund umzutexten, ohne zu verfälschen. Oder was ganz anderes draus zu machen, wie bei den Terence Hill, Bud Spencer Geschichten, was einen ganz eigenen Kultstatus entwickelt hat aufgrund der Synchronisation.
Was du gerade sagst, Rainer Brandt, ja. Terence Hill, Bud Spencer, genau. Oder auch die zwei. Kennst du nicht mehr die Serie wahrscheinlich, ne?
Mit
Tony Curtis und Roger Moore. Die zwei. Das war Rainer Brandt. Ich habe gerade ein Hörspiel, mache ich. Das ist eine Hommage an die zwei.
Ja? Yeah.
Bin ich sozusagen der Part von Tony Curtis, also sprich Rainer Brandt.
Okay.
Für mich eine ganz große Ehre. Ja, Rainer Brandt, den ich persönlich auch gut kenne, ist für mich der Hero. Das ist der Synchronpapst. Und dieser Mensch ist 82. Der hat eine Stimme, die da ist, die sitzt. Der hat Belmondo gesprochen, Tony Curtis und viele, viele andere. Der hat das Synchrongewerbe oder Synchronbranche sehr geprägt mit seinen Dialogen, was er gemacht hat im Deutschen. Eigentlich müsste dieser Mann auf Händen ins Studio getragen werden und man sagt, wir nehmen jetzt das mit dir auf.
Mach ich. Sag ihm Bescheid, ich würde gerne nochmal zu Gast
gehen. Du musst dich aber einlesen vorher. Du musst genau wissen, was der. Ja. Weil sonst haut er dich an die Wand. Weil sie wissen doch gar nicht, was hier los ist. Entschuldige mal. Er spricht auf ihn seinen Film. Das ist ja entzückend. Sag mal, das Weinchen hier ist ja. Das ist ja. Aber du musst hier noch mit dem Taxi nach Hause fahren.
Ja, weil, hättest du auch.
Weiß aber ich, du hast einen Anschlusstermin. Ich trinke ja nicht so. Ich trinke nur zwei Flaschen. Also auf jeden Fall. Nein, Rainer Brandt ist eine Ikone.
Ja.
Das ist für mich. Also, dieser Mann müsste eigentlich. Die müssten sie jeden Tag holen, aber tun sie nicht. Und das verstehe ich nicht. Das ist sowas wie Walter Matthau in Amerika oder weißt du, das ist ein Megastar. Der hat eine geile Stimme.
Und ist er auch noch so fit, dass er
noch
so richtig, ja?
Der ist geil. Der hat bis vor 3 Monaten Theater gespielt in Hamburg. Udo Lindenberg, das Musical.
Ja.
Der Mann ist fit. Der kann, den müsste man eigentlich, wenn du ihn siehst, das ist eine Erscheinung, er kommt durch die Tür und du sagst, Alter, was ist das, ein Hollywoodstar? Wirklich, der hat eine Aura wie ein Hollywoodstar. Aber der hat auch was zu erzählen. Der kennt sie auch alle. Bud Spencer, Terence Hill. Der hat mit denen hier gesoffen nachts. Der hat die rübergeholt und dann. Der hat wunderbare Geschichten. Mit dem hast du echt einen großen Unterhalt.
Ja, das ist schön. Geschichten wollen wir hören.
Verbinde ich dich mit, dann kannst du mit ihm das machen.
Okay, ja. Das ist ein Wort, super. Ja. Apropos Treffen, weil du hast Jean-Claude, hast du gesagt, auch mal getroffen.
Vor 21 Jahren.
21
das weiß ich so genau, weil meine Tochter ist jetzt 21, meine süße kleine Lena, die ja auch Schauspielerin gerade wird. Und mit mir auch gedreht hat in der Serie Offscreen, war sie meine Tochter.
Okay, ja. Tochter spielt die Tochter.
Die Tochter spielt die Tochter, ja. Es war toll, dass sie mir das erlaubt haben oder uns erlaubt haben. Und da habe ich ihn getroffen, da war ich vorher auf den British Virgin Islands, auf Karibik, habe ich einen Turn gemacht mit meiner Frau und meinem Sohn und mit Freunden. Und meine Frau war schwanger mit Lena. Annabelle ist meine große Tochter, die Süße, die gerade 30 geworden ist. Und Linus ist 25, damit sich die Kinder nicht beschweren.
Okay.
Papa, mir hast du gar nicht so. Und Ich bin rübergeflogen 4 Tage vorher, weil dieses Treffen, The Quest war das damals, der Film, die Premiere war hier in Berlin. Mhm. Und dann hatte ich das Glück, ihn zu treffen. Mich tierisch gefreut, war mein erster Schauspieler, den ich treffen durfte. Und da muss ich ja auch zu sagen, das ist für mich ja auch heute noch, ich habe ja auch Jeffrey Dean Morgan gerade getroffen, den Negan aus Walking Dead. Für mich ist das, als ob du mir, also ich kenne ihn in- und auswendig, die Schauspieler, die ich spreche. Und dann treffe ich die und dann kann ich die anfassen und die reden mit mir. Das ist für mich was ganz Großes. Also da bin ich auch sehr ehrfürchtig und auch aufgeregt. Mhm. Und auch wie so ein kleiner Fan eigentlich, weißt du so. Ja. Und freue mich. Und es ist, ja.
Du wirst auf Tuchfühlung gehen.
Ja, natürlich.
In Kontakt mal.
Und dann, das war bei Van Damme natürlich auch so. Und es war geil. Deswegen kann ich die Geschichte auch erzählen. Und dann kam der auf mich zu. Und dann sehe ich, wie der auf mich zukommt. Und links und rechts so 2 Typen. Das war so ein Treffen. Ich glaube, RTL hatte das arrangiert. Und kommt auf dieser Premierenfähre. Und dann sagt ihm einer wohl ins Ohr: Your voice, your German voice. Und ja. Und er kommt auf mich zu und sagt: Hey man. Und so Van Damme. Erstmal war er ein Kopf kleiner als
ich. Ja, stimmt.
Das hat mich schon mal erschrocken. Ich dachte, ey, der ist ja klein. Ich dachte, der wäre riesengroß. Mhm. Ja, auf der Leinwand sieht der ja immer so mächtig aus. Und dann, ey, very good voice. Und ich so, scheiße, was sage ich? Hey man, very good buddy.
Schön.
Ja. Das war natürlich erstmal eine richtig geile Nummer.
Good buddy of my voice.
Und er grinste so, naja, okay. Und dann war wirklich ein Gespräch, es ging um meine Gage. Ach so, er sagte zu mir, naja, durch mich wirst du ja viel Geld verdienen. Ne? Das war nämlich, ich sag mal, ich glaube auch, das war in der Zeit, wo er gut Sachen zu sich genommen hat. Es war auch ein lustiger Abend, wie ich ihn so beobachtet habe, dann wie er mit den Mädels da rumsprang. Und naja, wie meinst du das jetzt? Naja, du wirst doch viel Geld, ich bin ein Star und so. Sag ich, du, naja, ich kann dir sagen, was ich bei dem Film hier verdient habe. Und das war ja damals, ist auch kein Geheimnis. Mhm. Ich habe bei diesem Film The Quest, ich hatte 80 Takes oder 90. Ich habe 450 D-Mark verdient. An einem Kinofilm. Also, ja.
Anfahrt und Gagentakes halt.
Alles, ne? Ich so, ja, ich habe 450 Mark. Ich habe das irgendwie, mein Englisch ist ja nicht so, versucht ihm das in Dollar oder. Und dann sagt er zusammen, übersetzt, hey, Entschuldigung, was hat er gerade gesagt? Also 450 Mark? Ja, das kann ja nicht sein. 450 Mark?
Das kann ja nicht sein.
Ich habe nicht noch gesagt, nee, pass auf. Ich habe nicht, da war so ein Spanferkel, war auf dem Spieß da. Dann sage ich, das könnte ich mir zum Beispiel nicht leisten. Das kostet im KDW, kostet 600 Mark. Da könnte ich mir das schon mal nicht leisten, ein Spanferkel. Und dann wurde es noch übersetzt für ihn. Und dann begriff er, was ich da kriege. Das kann nicht sein, er ist ein Star. Ich müsste mehr Geld nehmen. Und dann habe ich von da an gesagt, das war mein Go. Ich habe gesagt, pass auf, Leute, Van Damme besteht darauf, dass ich ihn synchronisiere. Also ich habe ein bisschen...
gepokert, ne?
Ja, geil. Und er hat auch gesagt, meine Gage, die wäre ja völlig Pillepalle. Ich möchte das und das haben. Ich habe dann angefangen, wirklich mehr Geld zu nehmen. Ich war auch einer der Ersten, die ja gepokert haben bei Star Trek. Ich war der mit Detlef Bierstedt. Wir beide haben gepokert damals und wurden beide rausgeschossen. Der letzte Star Trek-Film ist nicht mit meiner Stimme, mit Jordi. Hab einen riesen Bravo. Gut. Und dann habe ich eine gute Gage bekommen für Jean-Claude Van Damme. Und das ist bis heute so. Also, und bei meinen anderen Schauspielern kann ich sagen, ist es ähnlich.
Bist du nicht weit weg, oder? Bei so einem Jamie Foxx?
Ich werde gut belohnt. So. Also ich muss auch immer wieder sagen, es gibt ja immer die Diskussion mit Gage. Nun kann man natürlich sagen, wenn ich das kurz sagen
darf. Darfst du?
Es gibt Leute, natürlich, die sagen, der Rettinghaus, na gut, der kann ja mal sagen, er kriegt eine gute Gage. Ja gut, er ist ja nun auf einem Level und spricht ja Leute. Ja, das stimmt. Das Glück habe ich. Das habe ich mir auch erarbeitet. Das kommt nicht von ungefähr. Ist ja nicht so, dass ich jetzt völlig verblödet bin und nicht weiß, was ich da mache. Andere mit Sicherheit auch. Aber ich war auch immer einer, der gepokert hat. Ich habe auch Sachen verloren. Ich wurde auch umbesetzt. Aber nicht, weil ich unverschämt bin. Ich habe nur gesagt, ey, wir haben einen großen Anteil an dem Erfolg der Leute hier, also im deutschen Kino. Und ich möchte ein bisschen dafür besser entlohnt werden, als jetzt diese Take-Gage, die wir ja kriegen. Ne? Und das wurde jetzt in den letzten, sag ich mal, letzten 10 Jahren oder 8, 9 Jahren, wurde es von den Verleihern und Sendern bezahlt. Also da bin ich immer gut rausgegangen.
Okay.
Ich sage nur dazu, weil...
Gleichzeitig versuchen Sie, habe ich den Eindruck, ja gar keine Feststimmen mehr aufzubauen.
Naja,
oder gar nicht entstehen zu lassen.
Das versuchen Sie, genau.
Auch genau mit dem Argument, dass die Leute mit den Preisen nicht nach oben gehen können.
Genau, was das versuchen Sie. Ja. Ich sage mir jetzt mal jetzt ganz egoistisch, für mich ist es schwer jetzt auf Jamie Foxx 3 Leute raufzulegen. Schwer mittlerweile, weil die Leute sich an meine Stimme gewöhnt haben. Robert Downey, hier gibt es ja nur noch Tobias Meister, der in den Avengers den leider synchronisiert, auch wenn ich ihn sehr schätze und mag, habe ich ihm auch gesagt, man, das ist scheiße, was du da gemacht hast. Und das tat ihm dann irgendwann auch leid. Aber gut, das machen wenige. Ich mache es zum Beispiel nicht. Mir wurden auch schon Feststimmen angeboten. Auch Brad Pitt unter anderem. Mhm. Das lehne ich für mich kategorisch ab. Das mache ich nicht. Weil
du dann davon ausgehen kannst, dass es da...
Nein, ich tue mir keinen Gefallen. Erstmal tue ich mir keinen Gefallen. Meine Stimme ist bekannt.
Die wird nicht akzeptiert, genau.
Genau. Ja. Die sagen, jetzt spricht Rettinghaus. Auch Brad Pitt, was soll das denn?
Ne? Auch wenn sie deinen Namen nicht kennen, es ist genau, meine, du weißt, also Stirb langsam 3 war für mich einer der ganz großen, so what the fuck,
funktioniert. Da war es leider nicht so, dass der wirklich nicht da war.
Der war im Urlaub, genau, und hatte keinen Bock zu kommen.
Und deswegen würde ich das nicht machen. Und ich mache es aus dem zweiten Grund nicht. Ich bin kollegial, was das betrifft.
Ja.
Das ist für mich ein bisschen wirklich so, als ob du mit der Frau deines Freundes schläfst. Das mache ich nicht. Und das ist für mich auch ein No-Go.
Ein bisschen Familie da.
Ja, aber das machen wenige, weil viele denken an die Kohle und sagen, ach, scheiß drauf, ist mir doch egal. Und es gibt auch nicht so viel Kollegialität in unserem Job. Das ist leider auch so.
Mhm.
Aber das mit diesem Austausch kann ich nur sagen, weil du das gerade erwähnt hast. Ich kann nur sagen den Firmen, den Synchronfirmen, wir haben es in der Hand. Sie sollten mit uns zusammenarbeiten. Sie sollten versuchen, wie das die Amerikaner machen mit ihrer Gewerkschaft, und die Franzosen haben auch eine Gewerkschaft, mit uns zusammenzuarbeiten und zu sagen, Leute, denn wir können nur in diesem Land Deutsch sprechen. In Polen wirst du einen Akzent haben, in Belgien wirst du einen Akzent haben, in weiß nicht wo. Hm. Also du kannst es nur hier machen. Du kannst nur hier Deutsch. Es ist ja gerade passiert, sie haben ja eine Serie synchronisiert in Amerika, Looming Tower, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Das ist eine Serie, die läuft auf Amazon. Und die haben sie in Amerika synchronisiert mit deutsch sprechenden Amerikanern.
Ja.
Die haben also, oder auch Deutsche, die dort leben,
ja,
die aber nicht synchronaffin sind, die nicht synchronisieren können.
Ja.
Die Serie haben sie synchronisiert und dachten, jetzt zeigen wir den Deutschen mal, wie das geht. Wir machen hier unser Synchron.
Wie, und das war, weil sie es günstiger da produzieren konnten?
Natürlich,
oder was?
Weil sie ganz normale Gagen, was Take-Gagen, Tagesgagen oder was auch immer, sie wollten Geld sparen. Wir machen das hier. Und dann legen wir das auf den Server und die Deutschen wollen ja nur, dass Deutsch ist. Und dieses Ding ist vor 3 Wochen, kannst du nachlesen, muss mal angeben, Looming Tower.
Sag es nochmal.
Looming Tower.
Looming Tower. Mhm.
Das ist so eingebrochen, was für unsere Branche so ein tolles Ding war, dass das Ding von Amazon vom Server geholt wurde, 2 Tage später.
Okay.
Weil die Zuschauer so viele Mails geschrieben haben und in diesen Foren, was ist denn das für ein Scheiß, das geht doch gar nicht. Und auch Schauspieler, bekannte Schauspieler, einer, der von dem ganz bekannten Synchronsprecher, ich komme gleich drauf, gesprochen wird. Und die haben das runtergenommen und das wird jetzt hier gerade bei der Scala Media neu synchronisiert, die komplette Serie.
Okay.
Für unsere Branche ist das sehr gut, weil damit wurde auch gezeigt, nee, es geht nicht darum, dass die Deutsch hören wollen. Die wollen ihre Stimmen. Die wollen, dass es gut klingt. Die wollen, dass man das glaubt, was die spielen. Die wollen nicht einfach nur so bla bla bla. Und das war gut für uns und die Amis haben jetzt gesehen, das kann man nicht machen. Das geht nicht. Ja, kannst du googeln, dann kannst du alles nachlesen.
Check ich aus. Ich bin schon alle.
Natürlich.
Du fast auch.
Fast.
Dann hole ich nochmal Nachschub, oder?
Bitte. Einen kleinen.
Einen kleinen.
Natürlich.
Ich muss ja noch fahren.
Ja, ich muss noch fahren. Ja.
Hast du etwa dein Handy an?
Oh, das muss aus, ne?
Naja gut, zumindest sollte es leise sein.
Ja, das auf jeden Fall. Du gerade nur. Danke, du machst nicht ganz voll. Danke.
Nein, ich mach so einen Schluck.
Ja. Ja.
Also du bist ein kollegialer Synchron.
Das bin ich auf jeden Fall.
Du hältst die Fahne hoch, geil. Du hast aber auch, wenn ich das nochmal irgendwie gelesen habe, du hast ja trotzdem fast alle mal gehabt. Javier Bardem,
ja,
Ice-T, John Cusack.
Aber den hab ich, pass auf.
Benicio del Toro.
Javier Bardem.
Bardem.
Habe ich gehabt, da war er noch gar nicht gefestigt. Also da gab es noch keinen Festen.
Ja.
Ich war sogar einer der Ersten, der ihn hatte.
Mhm.
Den hätte ich gerne weitergesprochen.
Ja, gerne.
Geiler Schauspieler. Aber den spricht Thorsten Michaelis sehr gut, muss man auch sagen. Und natürlich, weil er ein guter Mann ist. Und du hast gesagt danach, John Cusack war auch noch nicht Andreas Fröhlich
war
so
auch
drauf.
Noch nicht.
Das
okay.
war einer der Ersten. Weiß ich noch, in Hamburg und in Berlin habe ich da einen gemacht mit John Cusack. Guter Schauspieler, dazu muss ich ganz ehrlich sagen, Andreas Fröhlich ist die bessere Besetzung. Der passt da drauf wie Arsch auf Eimer.
Ich finde es auch ziemlich gut.
Da gibt es nichts Besseres. Also da muss ich mich jetzt gar nicht irgendwie jetzt, muss ich gar nicht traurig sein.
Benicio del Toro habe ich noch gefunden.
Benicio del Toro habe ich auch gesprochen In dem Snatch zum Beispiel.
Ach, ja, Quatsch. Ja.
Wo er den jüdischen...
Okay, den habe ich sowohl als auch geguckt, also auf Deutsch und auf Englisch.
Gesprochen hat, gespielt hat. Und das fand ich auch geil. Geiler Typ. Hat aber auch Thorsten Michaelis. Nicht Javier Bardem, war gar nicht Thorsten Michaelis. Der Benicio del Toro ist Thorsten Michaelis.
Ja, okay.
Javier Bardem weiß ich gar nicht, wer jetzt auf dem drauf ist. Ja, ich habe viele mal gehabt.
Auf dem drauf ist auch also eine schöne Folie.
Ja. Ich habe viele gehabt, die...
Jet Li hattest du auch mal anscheinend.
Jet Li hatte ich auch mal.
So, weil Jean-Claude Van Damme ist ja nicht weit dann zu Jet Li.
Aber das war noch so eine Zeit, wo die noch nicht alle... Da war es ja wirklich... Früher war es ja noch gar nicht auch so, dass jetzt einer, wenn du nicht jetzt Christian Brückner warst oder
nee, der ist ja einfach nicht mehr besetzbar.
Also nee, den kannst du eigentlich nur noch auf Dings, ne? Wo ist es schade, weil der
ist so eine geile Stimme. Schade, das ist eine geile Stimme und der macht es ja auch toll. Aber
hast du den mal gehabt hier?
Nee, den haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm.
Ja, musst du auf jeden Fall noch. Auch tolle Geschichten.
Na klar, hier ich weiß.
Ja. Naja, es ist, ich habe alle Afroamerikaner, die es gibt im amerikanischen Serien, glaube ich, habe ich alle mal irgendwann gesprochen. Also wenn einer mal auftaucht irgendwo, kann ich ganz davon ausgehen, Charles war da mal drauf in den 90ern oder 80ern.
Okay, und du würdest sagen, du wurdest auch gerne und viel auf Schwarze.
Das war mein Start.
Besetzt. Hm?
In den 90ern fast jeder Schwarze gehörte mir. Da gab es ja auch mal dann so Post von irgendwelchen Verrückten, wann das denn endlich mal aufhört, dass ich Schwarze spreche. Gab es in Foren auch so.
Was?
Ja, und dann habe ich irgendwann mal geschrieben in so einem Forum, weil ich dachte, du Idiot, habe ich dann geschrieben, du, pass auf, man, ich habe ein Patent auf Schwarze. Daraus hat der kleine Sack mir einen Strick gedreht.
Okay.
Und hat das veröffentlicht irgendwo. Ich wäre Rassist, ich wäre rassistisch. Guck mal, was der geschrieben hat. Er hat ein Patent auf Schwarze.
Aus dem Kontext gerissen.
Ja, genau. Und dann dachte ich so, du kleiner Blödmann, ja, aber gut, das hat man auch. Heute mache ich das nicht mehr, wenn ich auch so sehe, Kritiken auch beim Hörbuchbereich zum Beispiel. Dann gefällt ihnen das nicht, dann schreiben die, was ist denn das für ein Scheiß, wie der liest, bla bla bla. Oder da passt da gar nicht. Früher habe ich mal ab und zu geantwortet und gesagt, du blöde Kuh, was willst du denn?
Hast du gemacht, ja, ne? Ja,
da habe ich dann irgendwo meine Agentur auch mal
da kommen die Alten.
Und gesagt, ey, bist du verrückt, du kannst doch nicht mehr schreiben. Ey, wenn die mich beleidigt, ja, und du kannst doch nicht da hinschreiben, du blöde Kuh, was willst du denn? Ja. Und dann sage ich, okay, du hast recht. Und dann habe ich das gelassen irgendwann. Ja.
Krass. Ja, also wenn man nochmal von Synchron rüberkommt zum Drehen, weil du sagst ja auch, du tust das ja schon seit ein paar Jahren wieder vermehrt. Und etwas, wo es auch noch um Synchron geht, nämlich du bist ja bei der Pastewka-Serie dabei.
Da war ich auch dran.
Genau, und er ist ja nämlich auch Synchron-Fan.
Ja, absolut.
Und er kennt auch alle Namen.
Er kennt alles.
Bastian, ist ja so ein absoluter Obernerd, ne?
Bastian habe ich kennengelernt mittlerweile. Wir sind, kann ich sagen, wirklich gut befreundet, eng befreundet. Ich war gerade vor 2 Wochen auf seinem Geburtstag, da war er hier in Berlin. Seine Frau ist meine Agentin, also meine Schauspielagentin.
Okay.
Die hat eine Agentur, Comedians, mehr Comedians als Schauspieler, aber Ralf Richter und meine Wenigkeit hat sie. Also den wunderbaren Ralf Richter, den ich wirklich sehr mag.
Und ja, der ist auch da dabei bei der Serie.
Genau, der spielt auch mit. Und wunderbar, wirklich ganz toll.
Bang, boom, bang, selber. Alter, ich meine, ich feier ihn.
Fühlt sich auch selber und sehr geil. Und ist einer der ehrlichsten Kollegen, die ich erlebt habe, am Set auch. Der sagt, was er denkt. Ja, der sagt es. Da würden alle sagen, bist du verrückt, das kannst du nicht sagen. Wieso? Das will ich gar nicht sagen. Ja? Scheiße, ja, kacke. Aber sie sind doch bescheuert, ja. Bastian Pastewka, da war ich drin in einer Folge, ja, habe ich den Taxifahrer gespielt. Und Bastian habe ich kennengelernt vor Jahren, vor 10, 12 Jahren.
Ja, warst du auch Fahrschullehrer? Du warst ein paar Mal.
Da war ich Fahrschullehrer.
Genau. Nee, oder warst du eine Folge?
Eine Folge, ja.
Okay, mit dem, ja. Okay.
Genau. Und Bastian habe ich kennengelernt, da war ich im Synchron bei Sven Hasper, Michael J. Fox. Und dann sagt Sven, du komm mal hier, ich ist ein Fan von dir, komm mal bitte nach hinten. Okay. Und dann gehe ich, mache ich die Tür auf und sehe den Pastewka und denke, den kenne ich doch, das ist doch ein bekannter Schauer. Und der Rettinghaus, hallo, ich bin totaler Fan von Ihnen und Ihre Stimme. Und ich dachte, will er mich jetzt verarschen oder was? Ich meine, er ist doch der Star. Und ich, ja. Und ich so, ja, schön, aber ich bin auch ein Fan von Ihnen. Ne? Ja. Also, nein, und so entstand das dann. Okay. Und er kennt jede Stimme.
Ja.
Der kann dir sofort sagen,
das ist Wahnsinn, ja.
Das ist der, das ist der. Der kennt auch jeden Film, der kennt jedes, weiß ich nicht, der kennt sogar höchstwahrscheinlich die Geschichten, die auch hinterm Drehen abgelaufen sind. Der weiß alles, der ist Wahnsinn.
Das ist ein Nerd, ne?
Wahnsinn.
Ja. Aber das hat Spaß gemacht wahrscheinlich, oder?
Ja, natürlich. Bastian ist ein absoluter Profi, der kommt ans Set, der begrüßt jeden, auch wirklich die Komparsen, alle. Und der ist hallo und zu jedem freundlich, super vorbereitet, weiß ganz genau, was er da macht. Und das ist wirklich mit ihm zu arbeiten, ist ganz, ganz toll. Und eine ganz präzise Geschichte.
Ich habe ihn bei der Hörbuchpreisverleihung in Hamburg live mal gesehen auf der Bühne, weil er den Preis natürlich auch gewonnen hatte in der Kategorie. Und hat natürlich auch seine Kostprobe gegeben und hat einfach nochmal gemerkt, weil ich kannte ihn natürlich auch nur aus diesen großen RTL-Zeiten, wo man auch nur sowas geguckt hat. Und habe gemerkt, was für ein Vollprofi der Typ ist. Also der weiß genau Timing, guckt die Leute an und ist so schnell. Und
er ist gut vorbereitet.
Ja,
das ist krass. Gut. Er ist ein guter Beobachter. Er weiß immer genau und er ist wirklich, toller, toller Mensch, toller Schauspieler auch.
Und dann gab es noch was Planet
USA? Planet USA.
Planet USA.
Ich habe in Österreich mit meinem Freund Flo Lackner, mittlerweile auch Freunde, da fahre ich jetzt im Sommer zur Hochzeit, der heiratet. Der ist auch ein Synchron-Fan, ein Nerd. Synchron-Nerd. Okay. Der hat mich irgendwann angeschrieben, ob ich seinen ersten Film, den er macht, synchronisieren würde. Also das hat er alles in Österreich gedreht, mit Österreicher Schauspieler.
Okay. Weiß,
so, komm hier, das ist aus. Und dann erwartet er mich, ob ich das synchronisieren könnte. Und dann habe ich mir das angeguckt. Vom Look sah das echt sensationell aus. Wirklich amerikanisch.
Ne? Genau, mit krassen Filtern und so.
Die Stimme war natürlich alle österreichisch. Sag ich, gut, ich besorge dir auch für die anderen noch Stimmen. Dann habe ich dann Ingo Albrecht und viele andere. Ronald Elschke war, glaube ich, auch drin. Und ich habe ein paar besorgt. Und dann haben wir das synchronisiert hier. Und er war total happy. Kam er mit Honiggläsern ab von seinem Onkel. Gab er uns dann Honiggläser. Und danach hat er dann einen Film gedreht, richtig, und hat mich auf eine der Hauptrollen gesetzt. Ich habe also selber mitgespielt dann. Ne? Planet USA, den du gerade genannt hast. Der Film ist wirklich gut. Der ist gut.
Wo kam der? War der im Kino?
Nee, war nicht. Also es gab dann Premiere in Dings. Aber leider sehr, sehr amerikanisch, Irak-Krieg.
Genau. Ich habe nur so den Trailer.
Sehr kritisch, gesehen. Auch wirklich auch gut durchdacht. Ja. Wirklich tolle Sachen, aber es ist nicht durchgekommen. Das haben die Leute noch nicht verstanden, glaube ich, was er da wollte. Aber ja, ist ein sehr begabter Junge, sehr begabter Junge. Und da war ich lange am Wörthersee und habe da diesen Film gedreht. Und den haben wir dann komplett, und das war nämlich das Geheimnis an diesem Film, wir haben den gedreht mit Ton, so laufen daneben, gar nicht groß. Wir haben den komplett nachsynchronisiert. Wir haben uns also alle synchronisiert. Und die Österreicher haben wir mit geilen Synchronstimmen wie Tobias Meister, Dennis Schmidt-Voss. Dadurch hat dieser Film natürlich amerikanisches Flair.
Wollte ich gerade sagen. Also sowohl in den Filtern, in den Farben, in der Ausleuchtung wirkt er total amerikanisch Hollywood. Und
das
dann eben noch die Stimmen.
Das wollte er.
Genau, er wollte diese Ästhetik halt einfach haben.
Hat er erreicht.
Ja. Wir könnten noch... Bei Hörspiel und Hörbuch weiß ich gar nicht so viel, was du so gemacht hast, außer natürlich, was für einige Mädchen natürlich besonders reizvoll ist, dass du die original erste Holger-Martin-Stimme warst Bibi und Tina.
Das stimmt. Da sprechen mich auch viele Mädchen drauf an. Holger von Bibi und Tina. Da war ich ja schon
7. Das war noch in Hamburg wahrscheinlich,
hast du gemacht. Nee, hier.
Auch hier.
Bei diesem Verlag, die auch Benjamin Blümchen machen. Da war ich schon. Nee, das war nicht Karussell, die heißen anders. Heißen die?
Gott.
Vergesse es immer wieder.
Schlecht.
Oder war das Karussell?
Ich dachte, das ist doch.
Die hießen aber noch anders. Hör und Lies oder so. Oder irgendwie. Okay. Die hatten sowas. Na, auf jeden Fall war ich schon 28, als ich den Holger gesprochen habe. Da war ich ja schon ein alter Sack, ne?
Ja.
Und dann haben wir uns leider auseinander dividiert. Da ging es um Geld.
Ach, tatsächlich.
Wir reden nicht von viel Geld.
Ja.
Ich fand, es war unterbezahlt, was wir da bekommen haben. Oder ich. Und dann wurde ich umgesetzt. Mittlerweile ist es auch vergessen, ist egal. Martin, und sonst im Hörspielbereich mache ich nicht so viel. Wie gesagt, jetzt die Serie, der Lord und das Kätzchen, wollte ich schon sagen. Siehst du, das ist, weil schon wieder länger her ist. Der Lord, ich sag's gleich noch. Das ist dieser Hommage an die zwei.
Ja. Ja.
Und das mache ich gerade. Da bin ich nächste Woche wieder im Studio. Und ich mache nicht so viel Hörspiel. Und ich sag dir auch, warum. Hörspiel ist sehr schlecht bezahlt.
Ja.
Sehr schlecht
bezahlt. Ja, es ist halt immer noch eine kleine Liebhabernische. Genau.
Eine Liebhabernische.
Ja.
Aber wenn da ganz liebe Leute kommen und mich bitten und sagen, Mensch, und hab Bock drauf, dann mache ich das auch.
Ja, bei Monster 1983 warst du bestimmt dabei.
Da war ich dabei. Oder? Das wurde sogar gut
mit Tommy
bezahlt.
Und
das wurde gut bezahlt. Also da muss ich ja sagen.
Ach, sogar auch das?
Ja, gute Gage.
Auch noch.
Das war wirklich gut. Und Hörbücher mache ich nicht so viele. Ich sag da auch ganz ehrlich, Ich möchte leichte Kost lesen, weil ich bin jemand, ich möchte nichts Schwieriges haben, wo ich drüber nachdenken muss und was, wie und wo. Am liebsten so Gestaltwandergeschichten, weißt du, so Krieger des Lichts habe ich ja gemacht.
Das hast du gemacht, genau, ja, das weiß ich.
Ich mag das. Ah. Ich mag das. Für mich ist das, ich sage immer, ich möchte gerne die Bild-Zeitung vorlesen.
Weißt du? Das ist auch so eine geile Ansage. Ja. Also erstmal gibt es da genügend Stoff.
Genau.
Das heißt, du könntest da immer wieder was machen.
Genau, ich muss auch mal wieder. Hab ich vorhin gedacht.
Und das ist total schön. Ja. Also ich meine, das hat ja auch seine Berechtigung. Mein Gott.
Das ist dann also einfacher
dafür
Stoff.
Dafür leben wir in dieser Diversität.
Und für mich ist es auch einfacher Stoff und ich kann das gut vortragen und mag das. Das stimmt. Dachte ich vorhin auch. Ich habe lange nichts gemacht. Ich müsste mal wieder sagen, ich habe Zeit. Vielleicht ist ja irgendwas da, was ich lesen kann.
Ja, du hast ja für die Lauscherlounge hast du ja nochmal die Katzenkrimis gemacht.
Die Katzenkrimis habe ich gelesen. Mhm. Das war ja sozusagen mein Bitten, weil ich bin ja mit ihm befreundet.
Ja.
Mit dem Autor, mit Akif Perenci.
Genau.
Und er hat sich ja leider rausgeschossen, wie du vielleicht weißt.
Genau, deswegen, wir haben es ja runtergenommen.
Ich weiß, das war einfach nicht klug. Das habe ich ihm auch gesagt, das war falsch. Aber er steht zu dem, was er macht. Ja. Und sagt, das war für mich in dem Moment richtig. Ja.
So wie Fahrrad jetzt beim Echo, meinst du?
Da genau, das ist nichts anderes. Genau, es ist ähnlich. Ja. Nur die werden noch ausgezeichnet. Ja. Und Farid Bang, weil wir haben vorhin, ja, deswegen haben wir ja
noch nicht gesprochen. Ja, den machen wir gleich noch, den Schwung.
Das geht gar nicht, da stehe ich auch zu. Das geht gar nicht, was die da gemacht haben. Das kannst du, und das, die sind ja gar nicht die Dummen. Die sind Jungs, die machen Musik, die sind Rapper, die sind eben, das sind Straßenköter. Die kommen aus der tiefsten Ecke. Ich bin auch ein Straßenköter. Ich weiß, worüber ich rede. Ich war einer früher, der wirklich bam, bam, ja, und richtig auf die Fresse.
In Hamburg hast
du? In Hamburg. Ja. Ich hatte zwischen 15 und 20 die harte Zeit. War schön auf dem Kiez. Wirklich mit meinen Hells Angels, Night Angels und war richtig unterwegs und habe wirklich verteilt und auch eingesteckt, ganz viel eingesteckt. Ich weiß, woher, also ich weiß, wie die Jungs ticken. Ich kenne das, ja. Schlimmer sind die, die das unterstützen und dann noch sagen, okay, jetzt kriegt ihr noch einen Preis dafür. Das sind eigentlich die Arschlöcher, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja.
Und nicht die Jungs. Die Jungs, die sind, das sind Spieler, die sind. Die spielen mit ihren Sachen. Ja.
Klar. Aber die Überleitung war vorhin, als du gerade ankamst, noch, weil du für Echo Fresh bei seinen 1000 Bars YouTube-Song.
Das war mein erstes
auch. Hast du so Zwischenmoderationen.
Mit Echo ich war der Meister.
Gespräch.
Ich war der Meister. Ja, so. Echo hat mich damals angetickert, oder seine Agentur oder sein Management. Ja, Echo würde gerne mich haben und bla 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 und hin und her. Und dann habe ich meinen Preis gesagt. Aha, ja gut, wir melden uns. Wir haben sich nicht gemeldet. Dann irgendwann haben sie sich wieder gemeldet und gesagt, also Eko hat sich andere Stimmen angehört, aber er will unbedingt deine Stimme haben. Mhm. Also das ist, er will keine andere. Wir zahlen das jetzt auch und okay. Und Köln, kommst du dann und wir zahlen Flug und gut, okay. Und dann bin ich nach Köln geflogen und wusste natürlich, wer Eko Fresh ist und komme da an und dann holte er mich auch persönlich ab.
Mhm.
Und das war so süß. Er war ganz ehrfürchtig, es war Wahnsinn. So ein Rapper, so ein Typ, der da auf der Bühne ist und so, ey, ich ficke deine Mutter und was nicht alles, ne, das und dies. Und dann dachte ich so, und der, hallo, Herr Redding, was so? Ja, man, sagt Charles, okay. Und dann fuhren wir los, kann ich auch euch erzählen, und er fuhr ganz langsam. Er stieg in sein Auto und wir fuhren so, und er fuhr so ganz langsam und guckte so auf der Autobahn und sag ich, ey, man, wieso fährst du so langsam? Ja, ich habe erst seit 3 Wochen meinen Führerschein, ich muss vorsichtig sein. Und ich so, also, okay. Und das war so süß. Und dann kommen wir ins Studio. Und er sagte so, Aufnahmen 4 Stunden. Und gib mir so, du hast es ja vielleicht gehört.
Mhm, ich habe ihn gehört.
Gib mir dann so
2 Seiten maximal.
3 oder 4 Seiten.
Ja.
Und dann sage ich, man, und was habt ihr noch hier? Seiten? Und dann sagt er, gar keine. Dann sage ich, warum 4 Stunden? Naja, das muss ja alles passen. Und du musst ja, ey, sage ich, okay, aber das wird keine 4 Stunden dauern. Okay. Und die schon so, der Produzent, auch ein ganz bekannter, der ihn auch produziert. Naja, okay, wir machen erstmal. Dann sage ich, okay, dann machen wir an, das Ding. Dann lass
hast
mal
du auf Musik, auf Kopfhörer genau, aufgehabt? Auf, okay.
Ne, das ist der Rhythmus drauf. Ne?
Ja.
Und dann habe ich das gelesen, los, zack, bumm. Dann war es durch. Dann sitzen die da hinten.
Boah, geil.
Dann sagt er, ey, eigentlich war es das. Ja, sag ich, gut, dann mache ich noch eine zweite, damit ihr eine Variante habt, aber ist doch wunderbar. Und dann war er fertig.
Mhm.
Und dann sag ich, du, das ist mein Job, das mache ich jeden Tag. Ne? Also ich meine, ich lebe davon. Und dann danach habe ich dann gesagt, also wir haben uns dann noch öfter getroffen auch und er hat mich dann nochmal für sein Intro geholt. Und da habe ich zu ihm gesagt, man, pass auf, ich habe dich gern. Wenn du irgendwas von mir möchtest, dann mache ich das für dich.
Er ist guter Junge, sagst
du. Und dann schenke ich dir das. Ja. Wenn du ein Intro brauchst oder irgendwas. Du bist mein Bro. Ja, und der ist echt ein süßer Kerl. Ich mag ihn sehr gerne. Cooler Typ. Er ist ja aus dieser ganzen, sag ich mal, aus dieser harten Schiene raus und geht jetzt dann mehr so softe Sachen. Und er hat ein Kind jetzt auch, er sieht die Welt auch anders. Und
ich wollte sagen, das verändert natürlich auch einfach.
Ne? Und er ist Schauspieler jetzt auch. Er dreht ja
ich
auch
fleißig. Das mit Ferris, diese Serie, oder? Hat er nicht was mit Ferris gemacht? Genau. Ja, das habe ich.
Und er macht jeden guten Weg und ich finde toll. Und ich mag ihn. Und ja, und Farid Bang haben wir dann angerufen, nämlich das war beim ersten Mal, sagte er, ey, wir müssen unbedingt Farid Bang anrufen, der ist ein total Van Damme-Fan, und da habe ich ihn angerufen, gibt es sogar im Netz, hat er das dann zusammengeschnitten, den Anruf.
Hat er das aufgenommen?
Ja, ja, er hat es aufgenommen und es gibt im Netz ein lustige, wo ich ihn dann anrufe, kann ich dir mal zuschicken. Mhm. Und dann rufe ich ihn an, er kann es gar nicht fassen, dass ihn Van Damme, also die Stimme von Van Damme anruft. Ne? Und ich dann so, ey, Alter, pass mal auf, ey, auf deinem Track hast du meinen Namen benutzt, du Penner. Ohne mich zu fragen, hast du einen Arsch auf? Oder? Alter, verdammt, wie geil ist das denn? Er ist völlig ausgetilgt. Also, du merkst, es sind auch Jungs. Und wie gesagt,
klar.
Ja. Und ich werde, guck mal, ich bin jetzt 56 fast. Und man muss auch einfach ganz klar sagen, was habe ich alles mit 20, 25 getrieben? Also mit 25 nicht mehr, aber mit 20 oder mit 19 oder mit 18.
Ja.
Die Jugend, ja, das sind, und heute sind sie ja noch, und gerade aus dieser Ebene, diese Rapper, die sind ganz anders drauf. Die sind, die wollen provozieren. Und wenn sie, und da eine Sache noch zu der Geschichte mit Echo. Ich sag dir ganz ehrlich, ich finde das ein bisschen grenzlastig, dass ein Marius Müller-Westernhagen, den ich übrigens gar nicht so toll finde als Sänger, nur das ist mein Geschmack.
Ich enthalte mich jetzt heute des Kommentars.
Mein Geschmack. Mein,
ja.
Aber er hat seine Berechtigung, sonst hätte er nicht so viel Platten verkauft, auf jeden Fall. Ja. Und er hat auch, gab zwei, drei Songs, die waren auch gut, fand ich. aber dass er und auch Campino, die haben sich da hingestellt und haben die angeklagt. Und er gibt jetzt seine 7 Echos zurück. Mhm. Und dann sage ich, pass auf, man, überleg doch mal, als du, was du früher von Revoluzzer warst. Du hast natürlich nicht solche Dinger benutzt, aber andere. Mhm. Und Campino, ich meine, entschuldige mal, was haben die getrieben? Ja? Und das nächste, und dann noch zum Schluss zu der Sache, wenn ich Campino gewesen wäre und im Vorfeld war ja klar, dass die nominiert sind, und dann wäre ich gar nicht erst hingegangen.
Ja.
Ich wäre gar nicht erst hingegangen. Das ist ein bisschen verlogen. Das ist auch so, naja, ich stelle mich jetzt mal dahin und mache jetzt mal einen auf gut und ganz toll. Nee, dann gehe ich da nicht hin.
Naja, und der Echo hat jetzt natürlich auch wieder ganz gut Aufwand gekriegt, oder? Das hast du ja auch
gesagt. Also das kann man, den Jungs, können eigentlich die Echo-Leute danken, weil dadurch weiß man wieder, dass es überhaupt den Echo noch gibt.
Ja.
Der war ja vergessen. Also ich war vor 7 Jahren zuletzt beim Echo, glaube ich, oder vor 8. Und dazwischen die ganzen, das war alles so, glaube ich, ja, Pillepalle. Ja. Aber gut, auch das ist, wie gesagt, man sollte mit solchen, das bin ich auch der Meinung, mit solchen Worten nicht spielen, gerade diese ganze Geschichte auch mit Auschwitz, da sollte man sich schon bewusst drüber sein, was man da sagt. Aber wie gesagt, die eigentlich schuld sind an dieser ganzen Misere, sind die, die noch sagen, jetzt kriegt er noch einen Preis dafür, für die ganze Nummer. Das ist eigentlich die Frechheit. Ja.
Aber nochmal zu dir, wie kam es denn überhaupt bei dir, dass du Schauspieler werden wolltest, bevor du quasi so schräg drauf warst und auf dem Kiez warst? Und ich habe irgendwo, ich glaube bei Wiki steht sogar, du hast Brückenbau gelernt.
Ich wollte Schauspieler werden, ja.
Das wolltest du vorher auch schon?
Ich wollte immer Schauspieler werden, das war mein Ziel. Ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen. Ich bin ein kleiner Straßenköter und ich wollte immer Schauspieler werden. Und da ich in der Schule so beschissen war, ich war auf der Hauptschule, es wackelte sogar dann vom Übergang von Grundschule auf Hauptschule, war es so schon, dass die Lehrer meinten, ich muss aufs Brettergymnasium, das heißt Hilfsschule. Da hat sich meine Mutter und mein Vater aber sehr viel eingesetzt, dass das nicht passiert. Weil ich war einfach mal faul. Mich hat nichts interessiert. Ich glaube nicht, dass ich das an meiner Birne gelegen hat. Mich hat es nicht interessiert. Und dann bin ich aber auf die Hauptschule gekommen, habe die absolviert, bin zweimal sitzen geblieben, einmal in der 6. und einmal in der 8. Auch ein Kunststück.
Aha.
Und dann habe ich einen Abschluss gehabt von, ich glaube, 4,6 oder 4,8.
Wow.
Da kann man sagen, das ist eigentlich 5,0 fast.
Ja, krass.
Aber ich war auch wirklich schräg drauf. Ich hatte es alles interessiert. Ich bin zur Schule gegangen und habe mir auch morgens gerne mal dann schon mal ein Bier eingekippt. Ne? Und bin dann in den Unterricht und habe gesagt, gut, jetzt...
In der 8.
dann? Versuche ich das. Ja, natürlich erst in der 8. oder 9. Ne? Mit meinen Kumpels. Komm, wir trinken noch mal einen Schnaps vorher und dann setzen wir uns da hin und freuen uns, dass der Lehrer uns Scheiße erzählt, ja. Im Nachhinein bin ich froh, dass meine Kinder nicht so geraten sind, ja, dass die nicht nur so einen Scheiß gemacht haben. Naja, und da wollte ich auf die Schauspielschule und da war dann eben das Problem, ich hatte keine abgeschlossene Berufsausbildung oder kein Abitur. Okay. Und da ich vom Abitur ja ganz weit entfernt war, habe ich mir eine Ausbildung gesucht in meinem Zeugnis, war das sehr schwierig.
Okay, so,
sehr schwierig. Und dann habe ich aber tatsächlich eine Firma von einem alten, also es waren Freunde, also eine Freundin unserer, meiner Eltern, die ihr Ex-Mann hatte, diese Stahlbauschlosserei, und der hat mich dann aufgenommen. Ziemke hieß der. Und da habe ich 3 Jahre Brückenbau gelernt. Das habe ich durchgezogen, nur mit der Sicht auf Schauspielschule.
Krass. Ja. Also das heißt, du hast an dem Beruf auch gar nicht weiter gearbeitet, sondern du hast wirklich einfach nur die Ausbildung gemacht, um dann vor der Schauspielschule
aufzutreten. An dem Tag, als ich erfuhr, dass ich bestanden habe, habe ich meinen Overall ausgezogen in der Halle, habe den auf den Hof, da auf so ein Kopfsteinpflaster da in dieser Riesenhalle, hingelegt, Benzin drüber gegossen, angezündet und gesagt, so Leute, in diesem Ding werde ich nie wieder irgendwo aufschlagen. Es sei denn, ich spiele eine Rolle, wo ich so einen Typen spielen kann. Aber das war's für mich. Die haben mich alle für bekloppt erklärt.
Krass.
Weil der Meister meinte, wir übernehmen dich. Bist du bescheuert? Bleib hier. Und sagen, nee, ich werde Schauspieler. Bist du verrückt? Hast du keine Chance? Doch, ich werde Schauspieler. Und ich bin dann raus da.
Geil, aber was war die Initialzündung bei dir? Also hast du Vorbilder im Fernsehen? Oder,
es gab
oder
natürlich Vorbilder.
Auch im Theater, weiß ich
weißt
nicht.
Weißt du was? Es gab Vorbilder. Es gab 2 Vorbilder. Das eine war Tarzan damals.
Mhm. Welche Verfilmung war das?
Die eine der ersten, die Schwarz-Weiß noch.
Ach, Schwarz-Weiß, okay.
Auf dem Links. Und das zweite war Star Trek, Raumschiff Enterprise.
Okay.
Ich fand das geil, diese Schauspieler, diese auf der Enterprise, haben wir nachgespielt im Garten. Mhm. Lustigerweise habe ich dann später ja Geordi LaForge synchronisiert.
Ja, geil. Ne? Ein Traum war geworden.
Ja. Voll also schön. Es war immer mein Traum, Schauspieler zu werden. Ich hätte mir gewünscht, dass ich mehr spielen kann. Wie gesagt, es ist jetzt mehr, noch nicht so, dass ich sagen kann, ey, hurra, jetzt läuft es ja Wahnsinn.
Mehr spielen, mehr du meinst auf der Bühne oder auf Film?
Nee, Film.
Ja.
Ich wollte nur drehen. Ich habe Theater gespielt.
Ja, du hast doch angefangen, oder?
Ich habe Theater gespielt die ersten 6 Jahre. Aber Theater, sage ich dir ganz ehrlich, das interessiert mich nicht. Das ist mir zu langweilig. Und ich habe Stücke, 2 Stücke 400 Mal gespielt, 400 Mal. Und das ist so wie Fabrik. Du gehst da hin und machst das und tust es und gehst wieder und... Und dann wird es auch beschissen bezahlt. Und wenn du ein scheiß Publikum hast, dann lachen sie nicht. Und wenn zu wenig kommen, dann spielst du vor 10 Leuten oder vor 20 Leuten. Und das wollte ich nicht. Es gab Leute, die haben gesagt, ja, ich fühle mich berufen, ich spiele auch für den Sack Mais und ich will Theater. Nee, ich finde Drehen viel schöner. Mhm. Weil Drehen ist auch, wenn du was drehst, das Schöne ist beim Drehen, du weißt nicht wirklich, wie es rüberkommt.
Ja.
Du weißt es ja nicht. Ja?
Nee, klar.
Du versuchst, es reduziert zu spielen. Und manchmal sehe ich dann, oh, das ist doch ein bisschen zu viel wieder, ne?
Overacted also oder nächsten, was meinst du? Ja?
Aber da muss weniger. Ich auch mal eins sagen. Ja. Wo ich viel von Leuten gelernt habe, ist von meinen Leuten, die ich synchronisiere.
Ich wollte gerade sagen.
Ich gucke dir immer genau zu, was machen die da? Wie machen die das?
Mhm.
Und,
ja, das ist eine Schule.
Ja, das ist schon. So, als Beispiel jetzt meinen Jean-Claude Van Damme-Verschnitt, den ich da spiele. Also den Charles Rettinghaus als Van Damme, ne?
Ja.
Den mache ich etwas übertrieben, so, ja, und immer so ein bisschen auf die Kacke hauen. Ne? Mhm. Ja, klar, ich bin ja auch Van Damme. Ich bin nicht nur die Stimme, ich bin auch Van Damme. Ich habe das so gespielt und der Regisseur, der wollte das auch so und ich finde es auch gut. Ich stehe dazu. Manchmal denke ich so, vielleicht war es doch ein bisschen zu viel.
Mhm.
Wenn ich aber dann wieder amerikanische Filme sehe, wenn jemand das so groß spielt, wie ich das da mache, ist das ganz normal. In einem amerikanischen Film.
Okay.
Jetzt frage ich mich natürlich, woran liegt das? Ne? Weil es gibt ja oft so in Filmen so, hey man, what fuck, yeah!
Ja, aber es gab schon immer auch im Deutschen geile Filme, die auch das geschafft haben. Also die Fatih Akin-Filme oder jetzt Bang Boom Bang. Wo Leute so Typen sind. Ne?
Genau,
also da nimmt man den das auch total ab, weil sie ja auch so wirklich, also auch wie dein Richterkollege, einfach gecastet sind, als wäre er das. Ja, der spielt sich selbst.
Er spielt sich so, wie er ist, ne?
Ne?
Ja, ich hab da
was Scheiße, passt, wird passend gemacht oder so. Diese Dinger sind einfach genial. Klar, da ist also traumhaft drauf. Ja. Aber genau. Also da finde ich stehe auch auf dieses Overacting.
Ich mag das auch. Total. Und ich stehe da auch zu nach wie vor. Und auch Radio Silence, den ich ja auch gemacht habe, wo ich auch so einen verrückten
Der Schlitzer, Psycho ne? mit, genau. der, mit der Glatze hast also du immer Glatze, gehabt.
Genau. Den habe ich auch ein bisschen drüber gespielt. Weil wenn ich den normal gespielt hätte, Nee, der musste so sein. Das war auch der, das auch von den Regisseuren, das waren zwei Regisseure. Einmal der Carsten, der Offscreen gemacht hat, und der Marco Riedel, der auch die Kamera gemacht hat. Und ich finde es auch gut. Ich finde es gut. Wenn wir das in einem, guck mal, ich will mich ja gar nicht mit, oder wir wollen es ja nicht mit Til Schweiger vergleichen. Sag mal, Til Schweiger.
Wer ist wir?
Also jetzt, ich jetzt in dem Fall, ne? Ja. Aber Til Schweiger ist für mich, der, für mich wirklich einer der deutschen Filmemacher, die es geschafft haben, deutsche Filme so zu präsentieren, wie wir sie aus Amerika kennen.
Der Look.
Mit der Look, die Musik, die Dramaturgie, mit Schmalz und auch mit Humor und auch mit Ernsthaftigkeit.
Mhm. Mit schönen Menschen.
Ja, aber das schafft er. Ja. Honig im Kopf ist für mich, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, Honig im Kopf ist mit Dieter Haller vorne. Den musst du dir
anschauen. Den habe ich noch
nicht. Den kann ich dir nur empfehlen.
Okay.
Was er da gemacht hat, ist für mich ein Kunststück vom Allerfeinsten. Und ich bewundere den auch, den Til Schweiger. Ich bin ein richtiger Fan von ihm. Mein Freund Tim Wilde dreht ja fast jeden, in jedem Film, der auch bei Offscreen dabei ist, fast jeden Film mit da bei ihm. Und ich durfte, habe ihn auch schon durch ihn getroffen, ein paar Mal. Und Til Schweiger ist, der liebt Film und der weiß, wie es geht. Der weiß, wie es geht. Und das möchte ich mehr sehen, weil diese deutschen Serien, ich sage jetzt mal Soko Leipzig, Soko Leipzig ist noch ein gutes Format, aber da gibt es ja tausend andere, wo du sagst, das sieht doch immer gleich aus.
Aber es kommen doch jetzt geile Sachen. Jetzt vor Blocks, hast du mal vor Blocks gesehen oder so?
Aber es sieht ja, die deutschen Serien, die ganzen Soko-Formate oder das sieht alles...
Die Optik ist immer, ja, immer das gleiche. Das ist halt Realo-Grau.
Bei Küstenwache war ich auch, muss ich auch sagen, habe ich eine Folge gedreht oder zwei sogar, die sind jung, das sind junge Leute, also noch jung, in Anführungsstrichen. Der Look war schon wieder anders.
Okay.
Bei Froschmeier gab es Einstellungen, das sah ein bisschen aus wie Miami Vice, mit so einem Boot und der Hafen, ne, und so vom Ganzen. Aber es gibt natürlich auch im ZDF, die haben, und das für einerseits ist es auch gut, dass die Leute die Treue halten, bis ins hohe Alter.
Ja.
Aber die Formate sind dann auch immer gleich.
Ja klar, aber ich meine, wollen wir denn auch immer nur Amerika nacheifern? Wollen wir nicht mal was Eigenes entwickeln? Also jetzt meine, klar, ich finde, ich stehe auch total auf Farben. Und gerade so bei Mega-Blockbustern wie Herr der Ringe, die natürlich auch noch ein Fantasy-Ding einschlagen, da kann es ja gar nicht genug sein von
wir sind
der
ja sehr
Heftigkeit der
geprägt.
Tiefen
wir sind Prägung. Ja, sehr amerikanisch.
Ja, natürlich sind wir das.
Also natürlich muss man nicht nacheifern.
Aber die Franzosen kriegen ja auch tolle Filme.
Ja, aber anders.
Und auch schöne Farben.
Das konnten sie schon seit 20 Jahren.
Und die Spanier kriegen auch tolle Farben.
Ja, aber schon, das so machen sie schon seit 30 Jahren. Wir sind irgendwann stehen geblieben.
Ja, haben uns zu sehr auf Synchron
deutsche
konzentriert.
Deutsche Film ist aber der entwickelt sich gerade.
Ja, finde ich
auch. Guck mal, ich habe eine Serie gedreht, Wishlist. Wir haben den Grimme-Preis bekommen.
Okay.
Wir haben den Fernsehpreis bekommen. Jetzt letztes Jahr. Und diese Serie ist vom Look, sieht die total amerikanisch aus. Der Junge ist 29, glaube ich, jetzt, ne? Mark ist
der Regisseur.
Das ist ein junges Team. Und wir haben es geschafft, für Funk da diese Serie so hinzulegen, dass wir mit also wirklich Preise bekommen haben. Ne?
Fett.
Ja. Grimme-Preis.
Da geht so was.
So gesehen bin ich Grimme-Preisträger.
Yeah.
Der Regisseur rief mich irgendwann an und sagte, sag ich, Mensch, herzlichen Glückwunsch zum Grimme-Preis. Sagt er, du Alter, du hast auch einen Grimme-Preis. Das ist für die Produktion, nicht nur für uns.
Geil.
Da sage ich aber, doch, du bist mit Grimme-Preisträger. Also okay, habe ich natürlich dann angegeben.
Ganz schön auf den Garten gefahren.
Für Grimme-Preisträger.
Ja, schön.
Ich habe dann zu einem Regisseur gesagt, der sagte, du, beton das mal so und so. Ey, sag ich, nein, du weißt schon, dass ich Grimme-Preisträger bin.
Hast du rausgehauen, ja? Ja, schön.
Ich betone das so, wie ich das für richtig halte.
Ach, schön, Charles. Geil.
Lieb's.
Sag mal, wir könnten jetzt nochmal überleiten zu deinem mitgebrachten Text, oder hast du ihn vergessen?
Nein, pass auf, scheiße, ich habe mein iPad nicht mit. Ich habe den Text.
Müssen wir den googeln?
Nein. Warte.
Aber jetzt habe ich was ganz Besonderes.
Ja, ich habe was Besonderes.
Wie kommst du
denn dazu? Ich habe das, mein iPad habe ich vergessen.
Du als nicht politisch interessiert oder aktiviert.
Ich dummes Schweinchen habe mein iPad. Warte mal.
Aktiver.
Ich habe tatsächlich, weißt du, warum ich diesen Text rausgesucht habe?
Ja, sag's mir.
Ich habe ihn auch jetzt vorher gar nicht gelesen. Da ist er. Ich habe mein iPad vergessen, aber das macht nichts. Kann ja auch. Ich
blende Brille dein auf. iPhone so doll, weil du die
Brille. Nee, aber ich brauche das.
Ach, du hast da auch Schärfe
in Schärfe drin, genau.
Ich dachte, ich wundere mich so. Charles setzt zwischendurch mal seine Sonnenbrille auf und das irritiert sehr. Man sieht seine Augen nicht.
Ich bin der Claude Oliver Rudolph des Synchrons. Ich habe eine Sonnenbrille auf. Und so, ey, weißt du, ich habe euch auf die Fresse, ja. Nee, also, pass auf, jetzt habe ich eben schon. Zwei Gläser Wein ist für mich schon.
Ja, ich merke das auch. Ne? Geht schnell.
Ist gut.
Pass auf, ich habe das rausgesucht.
Ja.
Adenauer.
Genau.
Eine Rede. Und zwar ist das die Rede von Adenauer, 21. September 1949, Ansprache des Bundeskanzlers Adenauer damals, beim Empfang von Mitgliedern des Kabinetts durch die alliierten hohen Kommissare auf dem Petersberg. Mhm. Und jetzt sage ich dazu zwei Sachen.
Ja, bitte.
Dieses Jahr bin ich auf dem Petersberg eingeladen, das ist in Bonn-Bad Godesberg schräg gegenüber, da bin ich aufgewachsen.
Okay.
In Remagen bin ich geboren, ja, schräg gegenüber vom Petersberg, auf die andere Schräge. In Remagen gab es ein Synchronstudio seit 1947. Okay. Da haben die Franzosen synchronisiert. Und ganz viele Stars sind da immer früher hin und haben dann da auch synchron. Christian Rode zum Beispiel, der leider verstorben ist, vor kurzem, den ich sehr, sehr mochte und sehr schätzte. Und dieses Adenauer-Haus, wo der Adenauer wohnte, ist neben dem Petersberg, links daneben.
Okay.
Da waren wir als Schüler immer zum Tagesausflug. Das Adenauerhaus angucken, der hat eine Bowlingbahn da. Also Adenauer hat mich geprägt. Jetzt kommt das Dritte, was mich fasziniert hat. Ich war 6 oder 7 Jahre alt, da bin ich mit meiner Oma an den Rhein gegangen und da wurde der Sarg von Adenauer auf dem Rhein auf einem Schiff, wurde von Bonn nach Köln gefahren, glaube ich. Mhm. Und wir standen am Rhein, ich vergesse das nicht. Das war
echt eine gespenstische,
da, ich war 6 Jahre oder 5, 6 und dann fuhr dieser Riesen, also für mich Riesensarg, auf dem Rhein an uns vorbei und alle Menschen standen da. Und deswegen habe ich mir, weil ich auch aus der Ecke komme, und Adenauer war noch Kölsche, also war ja ein rheinischer Junge, ne?
Ja.
Habe ich mir diesen Text ausgesucht, weil ich dachte, du hast gesagt, was magst du einlesen?
Ja.
Und es ist was natürlich was Politisches, was ich ja sonst gar nicht mache und was ja gar nicht zu mir passt. Ja,
sehr schön.
Würde ich das jetzt vorlesen?
Voll. Geil. Ist das jetzt eine Premiere?
Ja.
Gut. Hau raus.
Meine Herren Hohen Kommissare, ich habe die Ehre, Ihnen heute mit einigen Mitgliedern meines Kabinetts meinen Besuch zu machen und damit den ersten Kontakt zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und den drei Hohen Kommissaren herzustellen. Mit dem Zusammentritt des Deutschen Bundestages, mit der Wahl des Bundespräsidenten, mit meiner Wahl zum Bundeskanzler und der Ernennung der Bundesminister hat ein neuer Abschnitt in der deutschen Geschichte der Nachkriegsjahre begonnen. Die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs hat ein nahezu völlig zerstörtes Deutschland hinterlassen. Unsere Städte lagen in Trümmern. Die Wirtschaft war zum großen Teil zerbrochen. Jede staatliche Ordnung hatte aufgehört zu bestehen. Aber auch die Seele der Menschen hatte in einem Maße Schaden gelitten, dass es zweifelhaft erschien, ob eine Gesundung je wieder möglich sein würde. In den 4 Jahren, die der Katastrophe des Jahres 1945 folgten, hat im Großen und Ganzen Legislative und Exekutive in den Ländern der Zonen der Besatzungsmächte gelegen. Nur schrittweise ist auf den verschiedenen Ebenen der Verwaltung und Gesetzgebung deutschen Stellen eine partielle Entscheidungsbefugnis wieder gewährt worden. Dankbaren Herzens stellen wir fest, dass in diesen schweren Jahren die deutsche Bevölkerung vor der Gefahr des Verhungerns dadurch bewahrt wurde, dass die Alliierten mit Lebensmittelsendungen halfen, für die damals entsprechende Gegenwerte aus dem deutschen Export noch nicht aufgebracht werden konnten. Diese wertvolle Hilfe hat den Beginn eines Wiederaufbaus ermöglicht. Mit dem Aufbau der Organe der Deutschen Bundesrepublik geht nunmehr ein großer Teil von Verantwortung und Entscheidungsbefugnis in deutsche Hände über. Noch sind wir allerdings nicht völlig frei, denn das Besatzungsstatut enthält wesentliche Beschränkungen. Wir werden das Unsere dazu tun, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, die es den alliierten Mächten ermöglichen, das Statut in einer großzügigen und maßvollen Weise anzuwenden, weil nur auf diesem Wege das deutsche Volk wieder zu völligen Freiheit gelangen kann. Wir hoffen, dass die alliierten Mächte durch eine entsprechende Handhabung der im Statut gegebene Revisionsklausel die weitere staatliche Entwicklung unseres Landes beschleunigen helfen. Es ist der eindeutige Wille der neuen Bundesregierung, in erster Linie die großen sozialen Probleme in Angriff zu nehmen. Sie ist überzeugt, dass ein gesunder Staat sich nur dann entwickeln kann, wenn den Einzelnen ein Minimum wirtschaftlicher Existenzfähigkeit garantiert ist.
Jawohl.
Ehe es nicht gelingt, den Treibsand der Millionen von Flüchtlingen durch ausreichenden Wohnungsbau und Schaffung entsprechender Arbeitsmöglichkeiten in festen Grund zu verwandeln, ist eine stabile innere Ordnung in Deutschland nicht gewährleistet. Unordnung und Krise in diesem Teil Europas bedeuten aber auch eine ernste Gefährdung der Sicherheit des gesamten Kontinents. Das soziale Programm der Bundesregierung soll deshalb gleichzeitig auch der Sicherheit einer friedlichen Entwicklung Europas dienen. Selbstverständlich werden wir alles dran setzen, um aus eigener Kraft diese Aufgaben zu bewältigen. Ich glaube aber schon heute zu der Auffassung berechtigt zu sein, dass das Vertriebsebenenproblem nicht allein ein nationales, sondern ein internationales Problem ist, das zu einer Lösung der Hilfe der übrigen Welt bedarf. Die Bundesregierung würde es deshalb äußerst dankbar begrüßen, wenn die hohen Kommissare sich bei ihren Regierungen dafür verwenden wollten, dieser Frage alsbald erhöhte Beachtung zu schenken. Wenn wir eine Friedensordnung in Europa herstellen wollen, so kann das nach Auffassung der Bundesregierung nur dadurch geschehen, dass grundsätzlich neue Wege eingeschlagen werden. Wir sehen solche Wege in den Bestrebungen, die eine europäische Föderation zum Ziel haben, wie sie in Straßburg in ersten Ansätzen nunmehr verwirklicht worden sind. Wir glauben aber, dass eine solche Föderation nur dann Lebenskraft besitzt, wenn sie auf einer engen wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Völker beruht. Die aufgrund des Marshallplans ins Leben gerufene Organisation weist einen guten Weg. Deutschland ist gern bereit, hier in eigener Verantwortung mitzuwirken. Wir sehen einen weiteren Weg, der günstige Voraussetzungen für eine wirkliche, lebensfähige europäische Föderation schaffen könnte. Auch darin, dass man die Regelung der Verhältnisse an der Ruhr aus ihrer Einseitigkeit löst und sie allmählich zu einer Keimzelle einer Ordnung werden lässt, die auch die Grundstoffindustrien der anderen europäischen Länder umfasst. Wir sind gewiss, dass die enge nationalstaatliche Idee des 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts heute als überwunden gelten muss. Aus ihr ist der Nationalismus erwachsen mit seiner Zersplitterung des europäischen Lebens. Wenn wir zurückfinden zu den Quellen unserer europäischen Kultur, die aus dem Christentum entspringen, muss es uns gelingen, die Einheit des europäischen Lebens auf allen Gebieten wiederherzustellen. Dies ist die allein wirksame Garantie für die Erhaltung des Friedens.
Yeah, yo.
Was der Mann da gesagt hat, ist ja heute, ne? Könnte man das auch einsetzen.
Ja, unbedingt.
Es war ein bisschen lang.
Der Einzelne muss versorgt werden.
Es war ein bisschen lang.
Europa muss zusammenwachsen.
Genau. Es war ein bisschen lang, aber ja, das hat er 1949.
Ja.
Und das hat mich sehr fasziniert, als ich das so gelesen habe, dachte ich so, und Adenauer, das war ein Mann.
Der hatte Vision.
Ja.
Ne? Auf jeden Fall.
Ja, es ist natürlich, wie gesagt, es ist eine normale, passt das nicht so zu mir, aber ich dachte, das mache ich jetzt mal.
Finde ich geil.
Weißt du?
Finde ich so konsequent.
Der Adenauer.
Konsequent überraschend.
Und überraschend. Ja. Man hört dann auf. Ich habe auch schon.
Nein. Das ist nur meine Blase. Entschuldige bitte. Ich muss dick pinkeln, aber ich halte es noch aus.
Ja, der Adenauer. Und das ist, guck mal, 1949. Wir haben jetzt 2018. Das ist fast 70 Jahre her.
Mhm.
Fast 70 Jahre. Aber das, was der da sagt, und das hat mich so fasziniert, würde auch in die heutige Zeit passen.
Kann man noch gut sagen, ja.
Es ist Wahnsinn.
Ja. Mhm. Bedingungsloses Grundeinkommen wäre die Lösung. Aber oder was ist deine Meinung da? Würde mich interessieren.
Du.
Oder was heißt, ist es für dich vorstellbar oder ist das...
Also ich sage mal...
Für manche Leute ist es sehr schwer,
Lohn, das alles
Lohn und Arbeit zu entkoppeln. Nee, es geht darum,
Grundeinkommen.
Dass es eine Grundversicherung, ja, eine Versorgung gibt.
Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig.
Wir haben ja so viele soziale Transferleistungen, die sowieso passieren.
Das ist ganz wichtig.
Es gibt Kindergeld, es gibt Arbeitslosengeld, es gibt Sozialversicherung, es gibt Rentenversicherung, ne? Und Schulgeld, was auch immer. Und Kita werden subventioniert. Das heißt, das würde ja theoretisch vieles davon wegfallen und in einen generellen.
Weißt du, was überhaupt nicht geht, sage ich mal. Es geht nicht. Ich bin jetzt in einer glücklichen Position, Situation, dass ich immer vorsorgen konnte. Ich habe immer vorgesorgt, die ganzen Jahre. Ich habe immer eingezahlt, privat, in die Presseversorgung und weiß ich nicht was. Und dann auch in die Rente. Es gibt aber viele Menschen, die sitzen, ich sage jetzt mal, 45 Jahre lang als Beispiel an der Kasse und arbeiten jeden Tag 8 Stunden.
Ja.
Und kriegen dann eine Rente von 600 Euro oder 700, wenn sie Glück haben. Und das stimmt nicht. Das Verhältnis stimmt nicht.
Auf gar keinen Fall.
Und das ist ja auch das, was die Leute so wütend macht und warum die AfD so aufholt. Weil die sagen natürlich, wenn du dann Beiträge oder Sachen siehst, auch im Fernsehen, die natürlich auch oft nicht so geschildert werden, wie sie wirklich sind. Da kommt eine Flüchtlingsfamilie und kriegt jetzt, wenn du es zusammenziehst mit Wohnung, bla bla bla, wird da jeden Monat 3.000 Euro abgelegt. Ne? Vom Staat.
Ja.
Das kriegen die nicht in die Hand, aber das wird
natürlich
sozusagen.
Nicht. Insgesamt,
und da sagt natürlich, derjenige, der hier aufgewachsen ist, hier gearbeitet hat, immer in die Rente eingezahlt hat, 3.000 Euro kriegen die jetzt nur jeden Monat und ich kriege 700 Euro. Und da läuft was falsch. Das System muss da muss, und das finde ich auch, ey, wenn einer so viel ackert und das, und auch mit Kindern. Ich habe 3 Kinder, da kann ich aus Erfahrung sprechen. Wie viele Sachen nicht anerkannt wurden von der Steuer, ob das die Ausbildung von meinem Sohn in England war oder von meiner Tochter oder das. Wenn du Kinder hast und dafür sorgst, dass die Kinder hier arbeiten können und beitragen können, dass die Wirtschaft läuft, muss das subventioniert werden.
Sagen wir mal, das ist die Gesellschaft.
Für Familien.
Nicht immer nur die Wirtschaft.
Ja,
immer dieses,
die Gesellschaft. Ja. Das muss subventioniert werden. Da muss man den Familien. Wir werden doch schon bestraft mit Kindern. Hast du Kinder?
Nein.
Aber das ist das Schönste, was du machen kannst, sage ich dir. Hast du eine Freundin?
Ja.
Dann mach Kinder. Sie möchte ja sicherlich Kinder. Du bist 36. Mhm. Da hatte ich schon 3 Männer. Da hatte ich schon 3. Und das ist das Wunderbarste, was du machen kannst. Und wenn du, wir werden ja schon bestraft, wenn du dann in den Urlaub gefahren bist, dann werden die Flüge 3-mal so teuer.
Ja.
Das Haus kostet doppelt so viel.
Genau.
Ferienzeit, hurra, wir kassieren ab. Da müsste man eigentlich auch einen Riegel vorschieben und sagen, Leute, das geht nicht. Ne?
Ja.
Weil wenn du nämlich keine Kinder hast und außerhalb der Ferienzeit, kriegst du, sagen wir mal, das Haus für 500 Euro und nicht für 1.500.
Ja,
ne?
Das ist so.
Und das sind alles so Sachen, deswegen, das muss attraktiver gemacht werden. Und die Leute müssen belohnt werden. Und das ist so eine Sache, wenn ich mehr Grips hätte, wäre ich gerne in die Politik gegangen. Ich bin ein Pitbull. Hätte ich gern gemacht.
Du, das ist nie zu spät.
Naja, da bin ich jetzt. Der einzige Grund, warum ich das machen würde,
dass
man mich morgens abholt und abends nach Hause fährt und dass ich meine Pension kriege. Das wäre geil vom Staat. Dann wenn du da erstmal das Ding voll hast.
Aber du hast davor gesorgt.
Ja, aber das wäre natürlich nochmal cool. Ne?
Ja, nochmal
schön. Ja. Aber wenn ich jetzt in Amerika wäre, würde ich vielleicht versuchen, Bundeskanzler zu werden. Aber das bin ich nicht.
In Amerika.
Und wie Governor.
Ja.
Naja.
Ja, doch, aber recht politisches Ende hier für dich.
Ja, ich wundere mich auch über mich,
dass ich.
Du, ich habe gedacht, ich hätte auch eine Geschichte, eine lustige vorlesen können.
Nee.
Aber ich habe dann überlegt, als du mir gesagt hast, dass ich da was vorlesen, habe ich so geguckt. Und dann kam ich auf diese Adenauer-Rede. Ja. Dachte ich, interessant, was der Mann da gesagt hat. Und Adenauer war ich habe ihn ja nicht persönlich kennengelernt, ich kenne nur das Dokumentation. Das war eine Persönlichkeit. Und sein Haus hat mich total fasziniert. Der hat immer Bowling gespielt, hat eine Bowlingbahn. Und da war dann die Bowlingbahn, hier hat der Adenauer abends gebowlt. Der hat dann immer, wenn er auch andere Gäste hatte aus Frankreich, kommen sie zum Bowlen. Und der wohnte da oben im Siebengebirge, ist das. Der hatte die Aussicht auf den Rhein. Das war wunderschön. Gibt es immer noch das Adenauerhaus. Wunderschön. Okay. Und auf dem Petersberg bin ich dieses Jahr eingeladen als Gaststar, sozusagen.
Mhm.
Und da kommen auch noch Schauspieler aus Amerika, 2, 3, glaube ich.
Okay.
Die haben mich jetzt eingeladen und das war immer früher, da waren nur die großen Politiker, sind da abgestiegen. Da dachte ich, wie geil, jetzt bin ich in Petersberg, schlafe ich da auch mal eine Nacht.
Ja. You did it.
Yes.
Kleiner Pitbull.
Man.
Charles.
Ich danke dir, Elias.
Danke dir.
Ich danke dir.
Sehr schön.
Yes.
Yes. Das war Charles Mann Rettinghaus und seine Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Mail an hörgestalten@lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gerne liken. Dort gibt's nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. Alle Infos findest du noch einmal in den Shownotes.
Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Josef Ulbich an der Reihe.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels. Aber nur für eine bestimmte Zeit.
Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz. Bei einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal, ob lustig oder traurig. Gemeinsam durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens.
Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts.
Also, ahoi,
ciao,
tschüss
und
bis zum nächsten Mal
bei
Hörgestalten. Hörgestalten.